Also, ich hoffe, ihr habt den bisherigen Nachmittag gut genossen und seid jetzt wieder frisch und aufnahmefähig für unseren nächsten Durchgang. Ich habe ja vor, mich mit euch etwas weiter mit der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage zu beschäftigen. Und danach werden wir dann noch eine Gruppe besprechen, die euch interessiert. Also wo ihr sagt, jetzt habt ihr vielleicht noch eine Frage. Wenn nicht, habe ich ein paar Vorschläge, dann können wir da auch direkt weitermachen. Ich werde dann zu Beginn wiederum beten und dann mache ich direkt weiter. Herr Jesus, vielen Dank für den Nachmittag, auch für die Zeit, die jetzt uns bevorsteht. Wir möchten dich bitten, dass du uns da führst, dass ich all das erwähne, was wichtig ist und dass du allen anderen Aufmerksamkeit gibst, das mitzunehmen, was du in Erinnerung behalten haben möchtest. Amen. Ich habe ja heute Morgen erwähnt, wie die Geschichte der Mormonen läuft. Hier eben so ein Bild, auch aus dem Büchlein, wo sie sich selbst vorstellen, der Erlöser besucht die Nephiten und gibt eine Anweisung. Also hier stellt man sich vor, die Indianer Südamerikas, die kommen Besuch von Jesus und Jesus sagt ihnen dann, wie sie leben müssen, gibt ihnen Anweisungen für ihr Alltagsleben. Übrigens gibt es dann natürlich, es gibt damals in der Zeit, gab es zahlreiche Spekulationen über Zusammenhänge der Indianer und des Vorderen Orients. Das gibt es ja bis fast in die Gegenwart hinein. Vielleicht erinnert ihr euch an solche Experimente von Kon-Tiki, da wo der Thor Heyerdahl die Idee gehabt hat, man könnte doch so aus Schilf, also aus Schilf vom Ägypten, vom Nil, bis nach Mittelamerika fahren. Und da hat er dann so einen Versuch gemacht. Der erste Mal ist gescheitert, das zweite Mal hat er es dann geschafft. Also mit so einem großen Strohfloß, könnte man sagen, über den Atlantik rüber gefahren. Das gibt es dann auch als Buch, als Dokumentation und so. Das hat sehr viel Aufsehen erregt. Und das war ja eine ähnliche These. Und zwar die These, nicht, dass Israel Verbindung mit den Indianern hat, sondern dass der Vorder Orient, also das heißt Ägypten beispielsweise, dass es da möglicherweise Verbindungen geben haben könnte. Vermutungen hat man auch geäußert in dem Hinsicht, weil ja die Stufenpyramiden der Mayas eine gewisse Ähnlichkeit haben zu den Pyramiden Ägyptens. Und da sagte man, da sei eine gewisse Parallele. Bisher nachgewiesen, zuverlässig ist sie nicht. Auch dieses Experiment zeigt nur, dass man mit der damaligen Technik und dem heutigen Wissen diese Fahrt hätte tun können. Aber ob man sie damals getan hat, gibt es bisher weder archäologisch noch kulturwissenschaftlich oder so den geringsten Hinweis darauf. Aber diese Diskussion, die gab es eben auch schon im 19. Jahrhundert und vermutlich stützt sich Joseph Smith darauf, indem er diese Geschichte entwirft, Jesus sei dann dahin gekommen und die Indianer seien eigentlich Nachfahren der Israeliten, also der Israeliten, die der 10 Stämme aus dem Nordreich, die dann weggeführt worden sind. Dass da irgendeine Verbindung gibt, kann man jetzt weder genetisch feststellen, noch kulturell, noch sprachlich, noch sonst irgendetwas. Aber das ist die These, die dann in dem Buch Mormon vertreten wird. Also, er bekommt dieses Buch, er kann es per Prophetenbrille übersetzen, es kommt dann heraus, es hat den Umfang von dem Buch, was ich euch da gerade heute Morgen rumgereicht hat. Und da steht diese ganze Geschichte drin. Ich werde nachher noch einmal einen Abschnitt vorlesen, und zwar, dass ihr einfach mal, wenn ihr das noch nicht selbst viel drin geblättert habt, so einhören könnt in die Sprache des Buches Mormon. Und ihr werdet feststellen, dass viele Formulierungen ganz ähnlich wie in der Bibel gewählt sind. Und jetzt kann man natürlich sagen, wenn es derselbe Gott ist, wenn es derselbe Jesus ist, der da spricht, ist das ja auch naheliegend. Die andere Erklärung wäre eben, dass er sich an der damaligen englischen Bibel orientiert hat und dann nur einige neue Ideen, die ihm eben plausibel erschienen, reingenommen hat. Und für den damaligen Amerikaner ist natürlich naheliegend, das Heilige Land ist nicht nur fernab auf einem anderen Kontinent, sondern das Heilige Land ist auch in Amerika. Also Gott erscheint auch in Amerika. Das ist ja dann so eine These, die da vertreten wird. Auf jeden Fall, er gewinnt erste Anhänger. Und die schließen sich seiner Gruppe an, also dann auch der Schrift. Er überredet auch noch einen Freund, den Druck zu finanzieren. Also scheinbar, er muss eine eindrucksvolle Persönlichkeit gewesen sein, was immer wieder auffällt. Er konnte Leute für Ideen begeistern. Ich habe euch das Beispiel gesagt mit diesem Schatzsuche oder eben prophetische Aussagen machen. Er konnte Leute begeistern und überzeugen. Also er hatte irgendwie eine anziehende Persönlichkeit, eine begeisternde Persönlichkeit. Und das muss man sagen, das wird immer wieder berichtet. Und so kann er auch einen Freund, der selbst wenig Geld hat, überzeugen, dass er sein Haus verpfändet und dann das ganze Geld investiert für die Druck der ersten Auflage von dem Buch Mormon. weil er selbst hat kein Geld, also überzeugt andere. Rasch wächst die Gruppe und am Anfang wird sie angesehen als eine weitere christliche Konfession. Also in der Umgebung, das betont er auch damals stark, wird bis heute betont, aber damals war es ja noch unbekannt, man kannte ja die Mormonen noch nicht. Allerdings mit der Zeit betont er sehr diesen Zusammenhalt der Mormonen. Also sie sind die Einzigen, die anderen sind die außenstehend sind. Man investiert relativ viel Geld in Gemeinschaftsprojekte. Man kauft nur bei Mormonen. Und das erzeugt den Unwillen der Umgebung, sodass sie nach einer Zeit auch offene Angriffe haben, also verspottet werden und so. Dann ziehen sie weiter Richtung Westen. Und da lassen sie sich schließlich so an der Grenze der damaligen eroberten Vereinigten Staaten, also beim Indianerland oder so langsam nieder, gründen auch eine neue Stadt, bauen dort einen Tempel und gehen davon aus, hier ist der Ort, an dem werden wir dauerhaft bleiben. Und das ist eben ganz ländliche Umgebung. Damals ist eine der größten Stadt des Wilden Westens, die da gegründet wird, auch relativ gut organisiert. Er gründet dann sogar eine eigene Armee. Das führt dazu, dass es zum Teil auch Auseinandersetzungen mit den Vereinigten Staaten gibt, die ja damals erst in der Gründungsphase sind. Und zwar, weil zum Teil diese Armee halb so groß ist wie die der ganzen Vereinigten Staaten. Das heißt, weil alle Männer, die da bei den Mormonen sind, müssen da mitkämpfen. Und hier ist manchen unwohl. Also nimmt der jetzt Einfluss auf das ganze Land. Und zeitweise hat er wahrscheinlich Pläne gehabt, genau das zu tun. Jetzt können wir uns vorstellen, es gibt Spannungen untereinander von der Bevölkerung, die nicht mormonisch ist und die mormonisch ist. Die Mormonen kaufen immer mehr Ländereien, sie bleiben so unter sich, sie schauen auf die anderen herab, sie bauen eine eigene Armee auf. Das ist alles so ein bisschen, was die Umgebung beunruhigt. Und in dieser Phase kommen dann noch die Gerüchte auf wegen der Vielehe, weil damals war die Vielehe noch nicht offiziell verkündet worden, nur in einem kleinen Zirkel des Leitungskreises. Und hier kam es genau dazu, dass eben manche junge Mädchen verführt worden sind und dann sich zusiegeln ließen.
Da sind Schülerinnen, die wollen schwimmen gehen, die brauchen eine Karte, es gibt keine mehr.
Ja, danke. Okay. Also, da gab es dann Frauen, die sich ihm zusiegeln ließen, und das drang an die Öffentlichkeit. Er hat natürlich gefordert, die dürfen nicht darüber reden, es ist eine ganz heilige Sache und sie sind hier von Gott besonders gebraucht, wenn sie da den Propheten sich zusiegeln lassen. Und der Joseph Smith hatte da durchaus auch persönliche, fleischliche Interessen. Das wird aus dieser Zeit berichtet. Und eine dieser Eltern, die protestieren nur und fordern ihn öffentlich auf, er solle Stellung beziehen. Er sagt, nein, das habe ich doch nie gelehrt und mache ich auch gar nicht. Und seinen Freundinnen, denen sagt er, ja, das dürfen wir nicht in Öffentlichkeit, das ist eben eine geheime Sache von Gott, die sind noch nicht reif genug dafür. Und schließlich ist dann einer ganz aufgebracht und der hat genügend Geld, kauft sich eine Druckereimaschine und lässt dann eine Zeitung drucken, in der er über diese Sachen aufklärt. Und das hat natürlich große Aufruhr gegeben. In diesem Aufruhr führte schließlich dazu, dass der Joseph Smith seine Armee nimmt und dieses Haus plündert, die Maschinen kaputt macht, damit da keine weitere Zeitung erscheint, die kritisch über ihn berichtet. Er wendet sich dann an den Gouverneur und der sagt, nee, so geht das nicht, Pressefreiheit in Amerika kann man so nicht machen. Also kommt es Auseinandersetzungen, Joseph Smith kommt schließlich auch ins Gefängnis für Untersuchungshaft, erstmal Untersuchungshaft. Es führt aber dazu, dass dann starke Auseinandersetzungen sind, weil viele Leute in der Bevölkerung sind sowieso sauer auf die Mormonen und ihre überhebliche Art und ihre Ansprüche und zum Teil, wie wir auch merken, die man bereit ist, mit Gewalt durchzusetzen. Und es wird auch berichtet von ehemaligen Mormonen, dass damals Vorschläge gewesen waren, mit der Armee den Gouverneur abzusetzen und zu ermorden. Hat man allerdings nicht durchgeführt, aber dass damals Pläne gegeben hat. Und jetzt läuft das direkt weiter, eigentlich so richtig wie in einem Western, so müsste man sich das vorstellen. Ne? Joseph Smith ist da im Gefängnis, der Sheriff sitzt da unten und dann sind Leute, sind erstmal seine eigenen Anhänger von Joseph Smith. Also er ist festgenommen, zwei andere ebenfalls mit ihm, also sind zu dritt im Gefängnis. Und dann sind ein paar Freunde, die besuchen ihn und schmuggeln heimlich Colts ein, also nicht zum zu schießen. Und dann in der Zwischenzeit rottet sich der Mob draußen von der Straße und sie wollen Joseph Smith lynchen, weil eben alle möglichen Gerüchte da sind. Also überfallen sie die Polizeistation mit dem Gefängnis, schlagen da den Sheriff und all die Leute nieder und dann gibt es im Gefängnis eine Schießerei. Also Joseph Smith und seine Freunde ziehen noch die Colts und schießen da auf ihre Gegner, die sie angreifen, aber letztendlich sind die in der Überzahl und George Smith wird getötet. Einer seiner engsten Mitarbeiter, dem gelingt es noch, aus dem Fenster vom Sheriff rauszuspringen und wegzulaufen. Und dann gibt es hinterher noch eine kriegerische Auseinandersetzung da zwischen den Nicht-Mormonen und den Mormonen. Auf jeden Fall ist das, hat man hier den ersten Märtyrer, ne? Also den Joseph Smith, den großen Propheten, der jetzt gestorben ist. Und man merkt, die Atmosphäre ist so vergiftet, man kann da nicht länger bleiben. Jetzt gibt es erstmal einen großen Streit über die Nachfolge. Sehr klar, wenn so ein charismatischer Führer wegstirbt und das noch so dramatisch, dann ist die Frage, wer führt das denn jetzt weiter? Und dann gibt es diesen Brigham Young, das ist das Buch, wo ich euch rumgereicht habe, wo dann die Lehren von Brigham Young drin sind. Und das ist dann derjenige, der will das Ganze gerne weiterführen und gleichzeitig aber auch noch seine Frau. Und seine Frau hat noch einen anderen, und zwar geht es darum, der Brigham Young, der will die Vielehe weiterführen. Das ist eine wichtige Lehre, da hält er daran fest. Seine Frau, der passt das gar nicht. Es gab auch vorher schon mal Streit zu Hause, was uns ja nicht wundert. Ne? Wenn du Frau des Propheten bist und der dauernd mit anderen Frauen kommt, bist du nicht so froh für die Lehre der Vielehe. Also nimmt sie der Gegenstellung und will jetzt durchdrücken, dass derjenige Prophetennachfolger wird, der auch gegen diese Einstellung ist. Unter anderem ist einer seiner Söhne schon so alt, dass er das durchführen könnte. Der wird allerdings von dem Brigham Young, der sitzt im Sattel, der setzt sich durch. Und hier gibt es halt eine Spaltung der Mormonen. Bis heute sind die gespalten. Da gibt es nämlich die reorganisierte Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, also reorganisierte Kirche. Das ist die durch seine Frau und seinen Sohn gegründet wird, die Kirche eben reformieren wollen und diese ganze Sache mit viel eher rausfallen lassen wollen. Der größere Teil folgt dem ebenfalls scheinbar sehr anziehenden Brigham Young. Und der hat die Offenbarung, dass sie jetzt in den Westen ziehen sollen, außerhalb des Einflussbereiches der Vereinigten Staaten, dass sie dort einen eigenen Staat aufbauen werden. Und der dann nur nach den Prinzipien der Mormonen funktioniert. Und so ziehen sie in den Westen hinein. Das ist ein ganzer Trek, der wird bis heute von den Mormonen regelmäßig gefeiert. Genauso wie auch diese Entdeckung auf dem Hügel Cumorah. Das Bild, was ich euch gezeigt habe, das ist ja aus heutiger Zeit. Jedes Jahr findet da eine große Open-Air-Veranstaltung statt, wo die ganze Geschichte von Joseph Smith nachgespielt wird. Da kommen Tausende von Leute dahin an diesem Hügel Cumorah. Den haben sie ja gekauft. Und dann sind da eben die großen Steine dran gelegt, nicht da, wo die goldenen Tafeln gewesen sein sollen, also in der Nähe von New York. Die andere Feier ist dann mehr im Westen, da wo der große Track hingegangen ist. Und dieses verheißende Land, das soll wie das verheißene Land gewesen sein bei den Israeliten. Also das heißt, das Land, wo Milch und Honig fließt und wo es dann alles ganz toll läuft. Allerdings auf diesem Track, da sind massenhaft Menschen gestorben, was einfach daran liegt, man war schlecht organisiert. Die Leute, die da loszogen, hatten wenig Ahnung von solch einer weiten Reise. Und noch gegen Ende des Sommers kam man dann an die Rocky Mountains und das ist hoch und das ist kalt. Und da gibt es dann wenig zu essen und zu trinken und so weiter. Umso froher war man, als man auf der anderen Seite wieder etwas runterkam, dass es dann ein bisschen wärmer und grüner gewesen ist. Wobei, jetzt hatten die Späher schon gesagt, wenn man noch weiter geht, man Kalifornien. Und Kalifornien war damals ja spanisch besetzt, da wollte man auch nicht hin. Also musste man dort bleiben, auf der anderen Seite der Rocky Mountains, aber noch vor Kalifornien. Und das ist das Gebiet des heutigen Utah, zum Teil relativ schön, gibt ein paar Naturparks, die man da anschauen kann. Yosemite Nationalpark zum Beispiel ist dort. Also zum Teil recht schön, zum Teil aber auch sehr karg und öde, insbesondere die Gegend um den großen Salzsee. Es gibt so einen riesengroßen Salzsee, das war ehemals ein großer See, ähnlich vielleicht wie das Tote Meer, nur da schon ganz ausgetrocknet. Und das ist eine riesige, glatte Fläche, wo dann denn da wächst nichts. Ne? Das ist eine riesige Fläche. Manchmal finden da Autorennen statt, weil das also richtig gerade ist. Und diese Raketenwagen in den USA, die werden da getestet, weil da hast du dann kilometerlang ganz gerade Strecke im fester Salzboden, der da drunter ist. Auf jeden Fall etwas öde, aber das ist dann das verheißene Land. Verheißene Land in erster Linie deshalb, weil das ist der einzige Platz, der noch ziemlich frei ist, den noch keiner in Anspruch genommen hat. Denn das gehörte damals auch noch nicht dem Territorium der Vereinigten Staaten. Und dann gründen sie dort einen eigenen Staat. Sie müssen sich nur gegen einige Indianer wehren. Und da gibt es dann wieder so typisch hier wie Wilder Westen, gleich auseinandersetzen mit den Indianern. Allerdings gibt es auch zwei Massaker, die bis heute ein schlechtes Licht auf die Mormonen werfen. Und zwar einmal ist es so, dass gegen Ende der Zeit, wo sie selbstständig sind, erstmal ist er eigener Gouverneur, nicht? Er regiert das Ganze und dann seine Nachfolger auch. Die Gesetze sind nur die Mormonengesetze. Es wohnen da auch nur Mormonen. Und das ist so eine Phase, die idealisiert man heute gerne. Da baut man da alles auf und man hat eben seinen eigenen Staat, eigene Gesetze und alles. Und dann kommt es, rückt ja die Vereinigten Staaten immer weiter Richtung Westen. Das ist ja im 19. Jahrhundert immer weiter, ein Stück nach dem anderen wird erobert und schließlich ist man an der Grenze zum Mormonen-Territorium. Und dann wurden die Mormonen aufgefordert, also entweder werdet ihr Mitglied der Vereinigten Staaten oder wir führen halt Krieg. Und das wollten sie nicht. Und dann haben sie gesagt, ja, wir werden Mitglied, wollten aber niemanden anders außer Mormonen das Land reinlassen. Und da wird eben berichtet, dass sie ein Massaker durchgeführt haben an weißen Siedlern, die da durchziehen wollten und dann nach Kalifornien gehen, weil man Angst hatte, dass die das eigene Territorium irgendwie erobern, bedrohen oder sonst irgendetwas. Man hat das allerdings so gemacht, dass man es den Indianern in die Schuhe geschoben hat. Also hier auch wieder wie im Western. So, da hat man dann ein paar Pfeile da reingesteckt und gesagt, die Indianer waren das. Es ist allerdings hinterher herausgekommen von einigen Vertrauten des Propheten, dass das ganz genau geplant war und dass sie auch vorhatten, noch andere Siedler umzubringen, wenn es da keine Lösung gibt. Und denn eine der Verhandlungen war, man forderte, ihr müsst jetzt eure Gesetzgebung ändern, unter anderem die Vielehe aufheben. Und das wollte man nicht. Und als schließlich der Druck so stark war der Vereinigten Staaten, dass eben dann sogar eine Armee in Gang gesetzt worden ist, amerikanische Armee gegen Utah, dann haben sie die neue Offenbarung bekommen, ab jetzt ist die Vielehe nicht mehr nötig. Also konnte man mehr oder weniger ohne Probleme in die Vereinigten Staaten aufgenommen werden, mit einigen Sonderbedingungen, die man ausgehandelt hat. So war über Jahrzehnte hinweg, war Utah Mormonenterritorium und so ein richtiger Filz, politischer und religiöser Filz. Bis heute ist das noch ganz ganz stark mormonisch geprägt, aber nicht mehr ausschließlich. Es wohnen auch andere Leute da und manche Mormonen sind heute auch schon säkularisiert, also nicht mehr so krass, wie die da früher gewesen sind. Wobei bis heute ist die Mormonenkirche der stärkste Wirtschaftsfaktor in Utah. Also das heißt, die dominiert in allem mit, im Immobiliengeschäft, in Industrieansiedlungen. Sie haben auch eine eigene Universität gegründet, nämlich die Brigham Young Universität. Die hat auch Niederlassungen in den ganzen USA. Als ich in Israel war, jetzt vor ein paar Wochen, da gibt es auch in Jerusalem eine Niederlassung der Brigham Young Universität, ne, Mormonen-Universität in Jerusalem. Also die sind weltweit verbreitet, gelten auch als relativ gut von ihrer Arbeit her, nicht unbedingt, was die Erforschung der Geschichte der Mormonen angeht, da ist man ein bisschen zurückhaltend. Ja, wirklich, da ist man recht zurückhaltend. Aber so in anderen Bereichen durchaus. Und vor allem gilt das als eine der Universitäten, die sehr, wie sagen wir, moralisch anständig ist. Also das heißt, wenn du an eine normale amerikanische Universität gehst, das ist ja so eine Privatuni, dann sind die Leute da meistens relativ, flippig und so, ne? Also von ihrem Lebensstil. Bei der Brigham Young Universität wirst du rausgeschmissen. Also wenn du da nicht ordentlich angezogen bist, dich nicht ordentlich verhältst, wer irgendwo einmal mit Drogen erwischt wird auf dem Campus, wird rausgeschmissen. Wer besoffen ist, wird auch rausgeschmissen und so. Also die sind da relativ streng, weil das eben mormonische Regeln sind, ne? Die gelten da nach wie vor auch. Also es gibt noch eine andere in Provo, das ist auch eine andere größere Stadt in Utah, da haben sie auch noch eine Universität, die gilt zum Teil als noch etwas strenger, weil Salt Lake City zwischenzeitlich Großstadt ist und da sind dann eben auch viele Leute, die es nicht mehr ganz so ernst nehmen mit dem Mormonentum. Also da gibt es auch eine gewisse Aufweichungserscheinung, die auf der anderen Seite natürlich dann wieder zu traditionsbewussten Mormonenkirchen führt, die dann besonders streng sind und darauf achten. Ach ja, genau, Joseph Smith hat hier unter anderem auch einen Tempel gebaut, das ist bis heute der Haupttempel in Salt Lake City. Hier aus einem ihrer Bücher, da kann man jetzt schlecht erkennen, ne? Aus einem ihrer Bücher, so ein bisschen besser, also hier ist der Tempel. Dahinter seht ihr die Berge und hier ist eben der Tempel, mehrere Stockwerke hoch, mit vier Türmen an den jeweiligen Ecken. Das war halt das war Mode von einem Prunkgebäude aus dem 19. Jahrhundert. So hat man das damals gebaut und fand das da eben auch ganz, ganz toll. Mal sehen, habe ich hier irgendwo noch ein anderes Bild? Suchen, aber das erinnert. Hier ist nochmal so ein anderes Bild, auch leider nicht sehr schön, ne? Oder auch noch so ein bisschen könnt ihr das erkennen. Also hier ist der Tempel, da unten, ne? Das ist der Tempel, daneben über Hochhäuser. Die meisten dieser Hochhäuser oder Industriegebäude, das ist eben jetzt mitten Innenstadt, Salt Lake City. Und die amerikanischen Innenstädte sehen ja alle ähnlich aus. Alle in der Mitte, große Hochhäuser, Industrie, also für Bürogebäude und so weiter, Verwaltung, manchmal auch Wohnhäuser. Und mittendrin eben der Tempel, weil da war ja das ursprüngliche Gelände. Das meiste von dem Gelände ringsherum gehört bis heute noch der Mormonenkirche, die das dann eben verwalten und dadurch auch natürlich Geld einnehmen und Einfluss ausüben. Ja.
Die Union Pacific Bahn, die ist ja praktisch vom Osten. Und die ist doch damals in Salt Lake City, ist doch das zusammengeführt.
Das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ja. Also.
Praktisch für die dann noch ein bisschen verkehrt.
Ja, in jedem Fall. Gerade in dieser Verbindung zwischen den östlichen Staaten und den westlichen, das heißt eben Kalifornien insbesondere, spielten sie eine wichtige Verbindungsfunktion, weil viele der Tracks erstmal und später auch der Eisenbahn da durchlief. Das spielt durchaus eine wichtige Rolle. Und heute ist auch noch ein wirtschaftlich wichtiger Raum, weil es gilt, dass eben im Mormon-Territorium gibt es weniger AIDS, es gibt weniger Drogentote und so weiter, es gibt weniger Scheidungen und deshalb häufig ein wirtschaftlich prosperierende Region. Verhältnismäßig im Vergleich zum Durchschnitt der Bevölkerung gibt es auch außerordentlich viele Mormonen in höheren Regierungsverantwortungen und auch in höheren politischen Posten. Das liegt einfach daran, weil sie häufig einen anständigeren Lebenswandel führen, mehr studieren. Es hängt auch mit ihrem Missionsdienst zusammen. Ja, vielleicht erwähne ich den jetzt gerade noch. Also meistens, wenn wir in Deutschland, wenn uns da Mormonen begegnen, dann sind das Mormonen wie hier. Hier ist allerdings, sind die gerade in Japan unterwegs, wie man an den Schriftzeichen sieht. Und zwar sind das dann meistens nette junge Männer mit weißem Hemd, schwarzer Hose, manchmal noch Anzug und dann steht ein kleines Schild, sieht so aus, als ob sie gerade von irgendeinem Kongress kommen und dann steht da meistens Elder John Smith. Ne? Elder heißt dann so wie viel Ältester und das ist ein besonderer Titel, den sie halt haben während ihrer Missionszeit. Jeder Mormone ist verpflichtet, 2 Jahre in die Mission zu gehen, weshalb es zigtausende von Missionaren gibt weltweit jedes Jahr, die für das Mormonentum missionieren und das bezahlen sie selbst. Also es bezahlt keine Missionsgesellschaft, sondern sie selbst, das heißt die Eltern eigentlich. Und da sind sie in aller Welt präsent, auch in Deutschland. Und hier, also die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass er sie irgendwann mal trifft, nur manche Leute erkennen das nicht. Also da war ich mit einer Gruppe von Leuten unterwegs in Halle vor einem Jahr in etwa. Und dann, nachdem ich da ein bisschen rumgeführt habe und einiges erklärt habe vom Leben von August Hermann Franke und Anstalten und so, dann haben wir uns aufgeteilt und mit einem Mann bin ich dann durch die Stadt gelaufen, wir wollten uns noch was anschauen. Und dann kamen da auch 2 junge Männer auf uns zu und dann sprachen sie ihn erst an und haben gesagt, ja, eben lesen auch in der Bibel, glauben Sie an Jesus Christus. Und dann hinterher, der neben mir war, ich war einfach mal stumm, habe zugehört, mal sehen, wie das entwickelt. Und dann hat er miteinander gesprochen und dann fand er, ja schön, ich glaube auch an Jesus und das ist ja auch toll. Und so haben sie sich hinterher verabschiedet, haben ihm noch eine Adresse gegeben und gesagt, kommen Sie doch mal vorbei. Und dann, als wir wieder alleine waren, hat er gesagt, ja, das ist doch toll, hier Christen zu treffen in Halle und so. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, hast du gemerkt, das waren Mormonen. Ja, das waren noch welche, ganz klar. Sowohl von ihm, was sie gesagt haben, aber er hat es nicht gemerkt. Jetzt will ich gar nicht sagen, er ist dumm oder sowas, gar nicht, sondern einfach bei den ersten Berührungspunkten mit Mormonen merkst du das nicht immer. Weil sie betonen immer, wir sind Christen, wir glauben an Jesus Christus, wir glauben an die Bibel. Sie sehen anständig aus, sie reden von ihrem Glauben, manchmal sogar von Bekehrung oder sonst irgendetwas. Die besonderen Lehren, die ich euch gerade zu Anfang schon vorgelesen habe, die bekommt ihr normalerweise gar nicht mit, wenn ihr die ersten Kontakte habt. Das nächste, was sie dann betonen, ist, dass ihnen Familie besonders wichtig ist und die Ethik und dass Mormonen beispielsweise kein Alkohol trinken, was wichtig ist. Sie trinken nicht mal Kaffee oder schwarzen Tee, weil sie auch sagen, das sind berauschende Getränke, darf man auch nicht trinken, also da ist es relativ streng. Dann eben, wie gesagt, dass die Familie besonders betonen, fleißig sind und so weiter und so weiter. Also das heißt, da wird vieles der Lebensführung betont. Und das klingt erstmal sehr positiv, besonders evangelikale Christen fühlen sich manchmal dadurch auch angesprochen. Und es ist ja auch generell nicht schlecht, was sie dort machen. Nur vergisst man manchmal, dass es da eben auch einige Punkte gibt, die gar nicht mit christlichem Glauben übereinstimmen und sogar einige sehr zentrale Punkte. Also deshalb, ihr könnt ihnen begegnen, nur da steht nicht gleich auf dem Kopf Mormone, ne? Oder Vorsicht Mormone oder so, sondern ja. Sondern das sind eben eher nette, meistens junge Leute, meistens mit einem etwas amerikanischen Accent, ja, weil die meisten Mormonen leben ja in den USA und dann müssen sie etwas Deutsch lernen und die können das meistens auch relativ gut, aber so ein kleines bisschen hört man das auch noch, also so ein bisschen, ne? Nein, die Mormonen können im Vergleich zu vielen Amerikanern tatsächlich sehr gut Deutsch. Und das ist das, wo ich als Ausgangspunkt hingekommen bin. Warum sind viele Mormonen in führenden, verantwortlichen Stellen in Politik und in Wirtschaft? Einmal, weil sie relativ anständig leben. Zweitens, weil sie, und das ist in Amerika noch seltener als hier, über relativ gute Sprachkenntnisse verfügen. Das heißt, jeder Mormone kennt mindestens relativ gut, wirklich sehr gut, eine Fremdsprache. Und manchmal auch ganz ausgefallene Fremdsprachen, wie, was weiß ich, Vietnamesisch, Koreanisch oder sowas, was du ja sonst auch in Deutschland weniger hast. Also das heißt, hier Sprachen, die sonst nicht so verbreitet sind, werden dann auch gesprochen und dadurch haben sie eine gute Stellung. Das heißt, kommen sie viel schneller voran. und haben auch noch Kenntnis vom Ausland, Auslandserfahrung, also etwas. Das kommt ihnen da durchaus zugute. Ja, also das sind dann Sachen, die im Alltagsleben noch eine Rolle spielen. Also Mormonen-Missionare sind relativ viel unterwegs. Und ja, wobei war ich denn jetzt eigentlich? Von ihrem Leben, glaube ich, war ich dabei, nicht? Ihr Leben ein bisschen zu erzählen. Ja, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Normalerweise ja. Normalerweise werden sie in ein Land geschickt, da bekommen sie. Sie suchen sich das Land auch nicht selbst aus, weil das ja von der Mormonenmission bestimmt wird, denn sie wollen es ja ungefähr verteilen. Nicht, dass in bestimmten Ländern besonders viele sind und in anderen eben kaum Leute. Und das ist auch einer der Aspekte oder Strategien, wodurch sie relativ stark wachsen. Also diese Mormonenmissionare sind durchaus erfolgreich. Wie gesagt, in Deutschland nicht so sehr. Aber in vielen anderen Ländern der Welt sind sie relativ erfolgreich und erreichen da Leute. Zum großen Teil, weil sie auch unter der Fahne christlicher Glaube, nicht? Wir sind Christen, marschieren und da andere Leute für den christlichen Glauben werben. Und so ist das häufig, dass sie auch profitieren von Regionen, in denen relativ viele Leute zum christlichen Glauben kommen. Und dann treffen sie auf Mormonen-Missionare und die sagen, ja, hey, wir haben ja noch ein bisschen mehr als die anderen, die es bisher gehabt haben. Und dann können die relativ schnell diese Leute auch zum Mormonentum bekehren. Weil jemand, der in irgendeinem Land ist, kaum vom christlichen Glauben weiß und dann damit konfrontiert wird und nachher mitbekommt, oh, da gibt es ja noch mehr als das, was ich bisher gewusst habe, ist relativ offen. In solch einem etablierten, stabilen Land, also jetzt ja nicht besonders fromm, aber wo die Leute ein bisschen mehr wissen von christlichem Hintergrund, wie das häufig in Europa der Fall ist, wächst das nicht so stark. Und dazu muss man sagen, einfach Europa oder Deutschland ist auch sehr materialistisch und da kaum eine Religion wächst sehr stark in Deutschland. Ja. Also das ist das, was sie machen. Lebensstil habe ich euch auch gesagt. Wie sieht das aus mit Veranstaltungen? Sie haben regelmäßig Veranstaltungen am Sonntag, wo sie sich treffen zum Gottesdienst. Es gibt auch sowas wie Bibelstunden. Meistens am Sonntag gibt es nicht nur den Gottesdienst, sondern es gibt auch eine Sonntagsschule. Diese Sonntagsschule ist eben eine Schulungsveranstaltung, in der du aufgeteilt wirst nach deiner Stufe deines geistlichen Wachstums. Und da werden unter anderem Lektionen durchgegangen, wie in dem Buch, was ich hier, woraus ich euch vorgelesen habe, wo dann der mormonische Glaube erklärt wird. Ich kann das Buch hier auch noch mal rumreichen, falls ihr da noch mal reinschauen wollt. Das ist dieses Buch, ja. Also das wird gemacht. Es gibt eine strenge Trennung zwischen Frauen und Männern. Männer haben dann eine gewisse Hierarchie. Wenn du Ältester wirst, also das heißt in der Mission bist, dann steigst du dabei ein und hinterher kannst du eben weiter aufsteigen in verschiedene Amtsfunktionen mit unterschiedlichen Bezeichnungen. An der Spitze jeder Gemeinde steht meistens ein Bischof. Auch hier ja aus biblisch-christlicher Hintergrund so benannt. Die Gemeinde wird meistens Pfahl genannt. Gottesdienst verläuft ähnlich, wie wir das auch kennen würden. Man singt Lieder, es wird gebetet, es wird eine Predigt gehalten. Das ist relativ ähnlich. Ja, ab und zu feiern sie auch Abendmahl, aber Abendmahl wird mit Wasser gefeiert. Nicht mit Wein, auch nicht mit Saft, sondern mit Wasser. Weil Wasser ist hier an Wasser des Lebens und so weiter und sie dürfen ja keinen Alkohol. Und bevor man auf die Idee gekommen ist mit Saft, hat man dann gesagt mit Wasser. Das ist wird dann eben ausgeteilt, also äußere Form ein bisschen anders. Das, was es auch noch gibt, sind dann die sogenannten Tempelrituale. Im Tempel werden bestimmte Handlungen vollzogen und zwar gehört da unter anderem die Versiegelung, das heißt auch hier ähnlich wie mit dem Heiligen Geist erfüllt zu werden. Dann gibt es die Zusiegelung, dass man verbunden wird mit seinem Ehepartner für alle Ewigkeit. Und dann gibt es auch noch Einführung in sogenannte Endowments. Ein Endowment, das sind geheime Losungsworte und Handzeichen, mit denen sich Mormonen ausweisen können und mit dem sie, so geht man davon aus, auch im Himmel zeigen können, dass sie Mormonen sind. Ja, also du kommst im Himmel irgendwo an, jetzt fragt man sich, ja, bist du jetzt noch richtig oder nicht? Und dann sagst du, ah, du gehörst auch mit dazu. Ne? Und so. Ja, aber das sind eben manche Sachen etwas unlogisch, ne? Ja. Also du lernst manche Sachen. Das, was auch ein tiefes Geheimnis vieler Mormonen ist, was wir kaum einer verraten, sie bekommen dann im Tempel ein besonderes Kleidungsstück. Das sieht so eine Art wie Hemd aus. Einfach so ein Hemd, so ein Baumwollhemd. Und das ist ein Hemd, was dich schützt vor teuflischen Angriffen und was ein heiliges Hemd ist. Und normalerweise wirst du mit diesem Hemd auch beerdigt. Also das heißt, das nimmst du auch mit, wenn du dann beerdigt wirst. Also das spielt da auch eine wichtige Rolle. Noch eine Besonderheit ist bei den Mormonen, das kennen wir ja schon ein bisschen von den Nordapostolischen, nur hier ist weiter ausformuliert, für die Mormonen gibt es nämlich auch die Möglichkeit, dass du gerettet wirst nach deinem Tod. Allerdings nicht ganz wie bei den Apostolischen. Da weiß man ja nicht genau, wer sich bekehrt, sondern hier ist es so, du musst ausführliche genealogische Forschungen betreiben. Also das heißt deine eigenen Vorfahren. Deshalb, ich kann dir garantieren, fang an, irgendwo genealogische Forschung bei deiner eigenen Familie zu machen. Du wirst früher oder später bei den Mormonen landen. Ganz sicher, geh ins Internet. Die größten Datenbanken von genealogischen Archiven ist bei den Mormonen. Die bieten Kurse an. Ich habe neulich jemanden gesprochen, letzte Woche, vorletzte Woche das, glaube ich, der hat dann gesagt, ja, er war bei einer Volkshochschule, wollte da eben sehen, wie kann man die Vorfahren erforschen und so. Da hielten Mormone die von der Volkshochschule den Kurs, weil die eben so versiert dabei sind. Denn bei den Mormonen geht es so, du musst dich taufen bzw. versiegeln lassen, nicht für irgendjemand, der das akzeptiert, sondern du kannst dich hier auf der Erde für einen deiner Vorfahren, aber eben nur für deine Vorfahren, versiegeln lassen, weil ja die Familie spielt so eine wichtige Rolle. Deine Vorfahren, deine Nachfahren. Interessanterweise habe ich bisher noch nie gehört, ob die nun freiwillig gefragt werden, also ob die Frage, ob sie wollen, nicht? Aber sondern du kannst dich im Tempel für sie versiegeln lassen und dafür musst du aber wissen, wie sie genau heißen und wo sie geboren sind und wann sie geboren sind. Also musst du genealogische Forschungen machen und da geht man weit, weit zurück und all die Daten, die wurden erstmal auf Papier, dann auf Mikrofilm, heute dann eben auch in Computerdateien mehrfach gesichert aufgehoben. Die Mormonen haben sogar in der Nähe von Salt Lake City in den Rocky Mountains einen atombombensicheren Bunker, wo all diese Daten gesammelt werden. Weil selbst wenn ein Atomkrieg kommt, kannst du ja die Menschen noch retten, wenn du ihre Namen und Verbindungen kennst. Und also wer heute genealogische Forschungen macht, stößt früher oder später auf ihre Archive, Computerprogramme und so weiter, die sie mit anbieten. Also das, was sie da anbieten, ist ja auch noch nicht böse. Also nur weil sie sagen, da und da ist eine Großmutter, Urgroßmutter oder sonst was, ist ja nichts Böses dabei. Nur häufig ist es so, dass das auch eine Möglichkeit ist, wenn man Kontakt aufbaut und dann eben die Leute mal einlädt und dann sagt, ach, siehst du, wusstest du ja nicht, wie Mormonen sind hier, komm doch mal vorbei und schau dir das an. Und dann ist man eben mit dabei und erlebt auch, dass die Mormonen meistens relativ nette, liebe Leute sind. Sie haben schon ganz verschiedene Mormonen kennengelernt, in unterschiedlichen Städten, sie zu Hause besucht und so. Und sie sind meistens liebe, nette Leute, eben, wie gesagt, sehr familienfreundlich und so. Aber ihre Ideen sind eben ein bisschen komisch und biblisch gesehen natürlich falsch. Also das ist auch so ein Weg. Du erforschst deine Vorfahren. Übrigens, ich hatte in einem Buch von Mormonen auch gelesen, dass zwischenzeitlich selbst Martin Luther Mormone geworden ist. Ja, das ist interessant, nicht? Also irgendein Nachkomme von Martin Luther ist Mormone geworden und hat sich dann für ihn taufen lassen und jetzt ist Luther auch Mormone geworden. Ja, interessant, nicht? Was sollen wir dazu sagen? Können wir immer noch hoffen, dass dann, wenn sie recht haben, dass irgendeiner unserer Verwandten auch Mormone ist, er lässt sich auch mal für uns taufen, ist auch okay, nicht? Ja. Aber ich bin mir relativ sicher, dass das nicht die richtige Lösung ist, die hier Mormonen anbieten. Also sie haben hier auch eine Versiegelung für die Toten. Nur hier ganz konkret bestimmte Personen, die da angesprochen werden, je nachdem von denen, die man vorher in den Forschungen heraussucht und da darüber Bescheid weiß. Ja, das kann man auch für verschiedene. Also es geht nicht nur für einen, du kannst das für Hunderte, du musst sie nur rausfinden, du musst es konkret, da musst du eben sagen, für Egon Müller geboren, an dem Ort, an der Stelle gestorben, da, der sozusagen, wahrscheinlich gehen sie davon aus, dass es auch im Himmel eine genaue Bürokratie gibt und wenn du nur sagst für Egon Müller oder so, da gibt es ja viele, nicht, die so heißen und deshalb, das geht nicht, da musst du jetzt genau sagen, wer und wo und wann, geboren, gestorben und dann wird das zugeordnet, ja. Ja, gut. Darüber hinaus ist es dann auch noch so, dass sie intensive Jugendarbeit machen, dass sie 10% ihres Einkommens der Kirche spenden. Die Kirchenmitarbeiter sind meistens ehrenamtlich, also machen das ehrenamtlich. Es gibt dann spezielle Frauenorganisationen, in der Leitung sind ausschließlich Männer präsent. Sehr bekannt ist die Mormonen auch durch den Tabernacle Choir, also den Chor, den Tabernacle Chor von Salt Lake City, der ist weltbekannt, macht regelmäßig Tourneen durch die ganze Welt und die können wirklich sehr gut singen, die machen da ganze Oratorien und wirklich gute Qualität, auch gibt es natürlich in CD und sonst was Aufnahmen, auch für Studioaufnahmen, also sehr bekannt, für klassische Musik. Und gehen die auch an die Öffentlichkeit. Das ist eine andere Form, wie sie werben. Die Mormonen werben außerhalb dieser Missionare meistens relativ sanft. Also sie bedrängen die Leute nicht so stark, sondern es geht mehr über persönliche Beziehungen, Freundschaften, über diese Einladung zu so kulturellen Veranstaltungen, die da stattfinden, über diese Familienarbeit, die sie haben, über diese genealogische Forschungen, die sie betreiben. Da versuchen sie Kontakte zu schließen und dann natürlich über ihre Missionare, das geht dann etwas direkter. Da hast du irgendwo in der Fußgängerzone einer großen Stadt, dann bauen die häufig so eine Tafel auf, also so eine Stehwand, und dann sind da verschiedene Bilder und dann siehst du genau diese Sachen, die ich euch hier gezeigt habe, solche Sachen oder dann eben hier, denn das ist jetzt von einigen dieser, also diese Sachen sind von einigen ihrer Bilder, oder hier eben das junge Ehepaar mit den Kindern oder dann eben ein Bild von Jesus, der da irgendwo unterwegs ist, bei den Indianern, ihn zu predigen. Also solche Bilder sind dann, unten sind ein paar Sachen, stehen da drunter, und dann wird gratis das Buch Mormon weitergegeben, und dann laden sie sich meistens ein zum Gespräch. Wollen sie nicht mal, oder wir besuchen sie, und dann besuchen sie dich, sind auch freundlich und reden mit dir, und warum das Buch Mormon so toll ist, und dass Gott ihnen das gezeigt hat, was sie alles erlebt haben, und was Gott dann noch geoffenbart hat, und dass du das bisher noch nicht weißt, und also so. Aber relativ freundlich, schon direkt, ne, aber meistens ganz freundlich. Wie gesagt, in Deutschland nicht mit sehr durchschlagendem Erfolg bisher, also jetzt im Augenblick so in der Zeit, aber es hält sich einigermaßen stabil. Viele der Mormonen in Deutschland sind Amerikaner auf amerikanischen Stützposten, gerade in Süddeutschland. Hier in Bielefeld sind einige, die sind von der britischen Armee, also englischsprachige Brauche sind weiter verbreitet. Die in Paderborn sind fast alles Einheimische, also einheimische Deutsche. Aber das ist auch keine so große Gruppe. Also so wahnsinnig groß sind die in Deutschland nicht. Ja, ich muss mal sehen, ob ich hier jetzt eine relativ aktuelle Zahl finde. Aber die letzte, die ich gelesen habe, die sind so bei zwischen 25.000 und 30.000, so um den Dreh herum.
Eine Frage.
Ja.
Wenn man die Darstellung von Jesus sieht, ja, mhm. Dann wird er ja immer mit diesem Namen dargestellt.
Ja.
Wann ist eigentlich dieses Bild entstanden mit diesem Haar?
Das ist nicht ganz eindeutig zu sagen. Soweit mir bekannt ist, das vom Ende des 18. zum 19. Jahrhundert dominierend geworden. Das gab es früher auch. Hier wäre es jetzt ganz interessant, wenn wir so Kunstgeschichte betreiben, dann könnten wir die Darstellungen Jesu durch die einzelnen Jahrhunderte hinweg anschauen. Und da merken wir, sehr häufig hat sich die Darstellung Jesu am Zeitgeschmack orientiert. Also das heißt, das, was man zu einem gewissen Zeitpunkt als schick oder normal oder gut oder angesehen oder sonst was betrachtet hat. Und das bezieht sich zum Beispiel auch auf Bartmode. Frühe Darstellungen von Jesus, die hatten noch Bärte. Dann in der Zeit, mit dem 2., 3., 4. Jahrhundert, dann ist da ganz häufig bartlos. Warum? Im Römischen Reich, anständige Männer hatten keinen Bart. Denn den Bart hatten doch die Barbaren. Deshalb nannten sie auch Barbaren, nicht Barbaros, der Bart. Die hatten Bartträger, das waren die Germanen. Aber ein ordentlicher Mann, der war glatt rasiert, und deshalb war Jesus das auch. Später, als die Germanen das Zepter übernommen haben, dann war Jesus plötzlich wieder mit Bart. Ne? Und genauso auch mit der Haarmode. Bei den frühen Germanen war Jesus langhaarig. Ich hatte häufig noch längere als die. Warum? Weil viele der Germanenführer und der germanischen Männer hatten lange Haare. Das war damals ein Zeichen der Stolzes, der Macht, was weiß ich. Im Laufe des Mittelalters verändert sich das dann ein bisschen. Dann werden die Haare immer kürzer. Dann in der Zeit der Romantik und auch kurz vorher, da hatten Männer wieder etwas langere Haare, Barock und Zeit. Da seht ihr auch viele Christen, evangelikale Christen damals, die haben auch schulterlange Haare. Das war ganz normal, sah gar keiner als problematisch an. Hier habe ich doch zum Beispiel das Bild von dem August Hermann Frank, nicht? Damals frommer Prediger, schulterlange Haare. Das hat man als ganz normal gesehen und der hätte nicht gedacht, das ist lange Haare. Der würde sagen, das ist doch normal für einen Mann. Denn die langen Haare, ja, das ist hier den ganzen Rücken runter, wie bei Frauen, nicht? Das war dann lange Haare. Dieses hier waren keine langen Haare. In der Barockzeit, manche Männer hatten ja sogar Perücken, nicht? So Perücken mit so langen Haaren, das sollte dann schick aussehen. Also das ist in der Zeit immer wieder verändert worden und meistens kannst du sagen, mit der Mode der Zeit verändern sich auch die Darstellungen Jesu. Wenn wir jetzt sagen sollten, wie er wirklich ausgesehen hat, ja, dann müssen wir wahrscheinlich sagen, am ehesten wie heute ein Araber. Und er hatte mit ziemlicher Sicherheit Bart, auch Vollbart, weil das war damals für die Juden und die Rabbiner Normalfall. Bis heute ist es so, als frommer Jude hast du einen Bart, allerdings auch nicht so einen schön beschnittenen, sondern wahrscheinlich einen etwas größeren Bart. Da hat man nicht viel dran rumgeschnitten. Und die Haare, wie lang, bitte?
So zwei Teils abgeschnitten.
Genau. Richtig, ja, genau. Also und so gab es verschiedene Zeiten, wo man das gemacht hat, die orthodoxen Juden heute, die haben ja noch so lange Schläfenlocken, nicht? Weil sie dann hier sagen, hier noch so lange Locken. Das war zur Zeit Jesu aber noch nicht, das gab es nicht. Wie lange seine Haupthaar war, da können wir nicht ganz genau sagen. Es gibt jetzt zwar ein paar Abbildungen aus der Zeit, aber die meisten Abbildungen aus der Zeit sind von Römern und Griechen, nicht so sehr von jüdischem Hintergrund. Aber das, was wir in jedem Fall sagen können, Jesus war wahrscheinlich dunkelhäutiger, wahrscheinlich braunäugig, wie das die meisten Menschen damals gewesen waren, und in dunkelhaarig, nicht? Also, das vermutlich. Hm. Ja. Ja. Genau. Hm. Genau. Also so ist es wahrscheinlich, letztendlich spielt es für uns ja keine große Rolle, wie er irdisch leiblich ausgesehen hat. Hätte Gott es als wichtig betrachtet, dann hätten wir irgendwo in den Evangelien eine Personenbeschreibung, so und so groß, so und so breit, solche Haarfarbe, Augenfarbe. Für heutige Menschen scheint das ja das Wichtigste zu sein, erst das Aussehen. Das spielt aber scheinbar zur Zeit Jesu eine untergeordnete Rolle, weshalb es nicht speziell erwähnt wird.
Der Apostel Paulus sagt ja, dass es sich für Männer eigentlich schick, kurze Haare zu haben. Mhm.
Glaube ich nicht, denn wie er argumentiert, ist ja mit der Schöpfungsgeschichte und so weiter. Nur das Schwierige für uns heute ist dann eben immer genau zu verstehen, was er damit meint. Das heißt, was ist kurz? Das heißt, ist das wie auch Hermann Franke kurz oder ist das wie du trägst kurz? Das ist hier eben sehr subjektiv wahrgenommen. Also deshalb kurz, ja. Und zwar meint ja, das, was eigentlich da ja deutlich steht, ist kurz im Vergleich zu lang der Frau. Also das heißt, es soll einen deutlichen Längenunterschied geben bei den Haaren zwischen Frau und Mann. Aber wenn die Frau ihre Haare bis hierhin trägt, ja, dann ist so lang kurz. Ja. Aber wenn Frauen die so lange tragen, ja, dann musst du schon halb Glatze tragen, damit es noch kürzer ist. Also das heißt, das ist hier ja ein Verhältnis, das dann beschrieben wird. Es wird ja keine genaue Angabe gegeben. Bitte.
In der heißen Sonne in Israel, da wird man sehr bedacht sein, lange Haare, viel Haare auf dem Kopf zu haben. Unser Gärtner, Helfer, Wachmann, der ganze Tag draußen und im Sommer, und wenn du sonnig sagst, dann hat er immer noch lange Haare. Er sagte, gegen die Tiere, gegen die Insekten, gegen die Tiere. Sich tragt das aufs Grenzen der Wärme der Insekten und so weiter.
Ja. Also wie gesagt, so ganz detaillierte Kenntnisse haben wir nicht. Aber hier auf dem Bild ist er typisch eben europäisch dargestellt. Das ist aber nicht nur speziell mormonisch. Das findet ihr in den meisten katholischen Kirchen, wo Jesus auch dargestellt wird, ganz ähnlich. Ich war ja jetzt vor ein paar Wochen eben in Israel. Da waren wir in Nazareth, in der Geburtskirche. Da sind in dem ganzen Vorraum, also ringsherum, da sind lauter Marienbilder. Das finde ich originell insofern, dass aus jedem Land hat irgendeine katholische Kirche so ein Marienbild hingestellt. Und da siehst du eben Maria aus Afrika, schwarz, und Maria aus Asien, eben mehr nach asiatischem Schnitt, indianische Maria, europäische Maria, und alles Mögliche. Und zwar zig, das sind hunderte, würde ich mal sagen, von verschiedenen Marienbildern, und sehr stark eben nach dem eigenen Nationalität ausgerichtet. Das liegt einfach daran, natürlich, wenn man jetzt die biblischen Geschichten liest, stellt man sich zuerst einen Mensch vor, wie man halt ihn kennt, in seiner Umgebung. Wahrscheinlich, als ihr klein gewesen seid, vielleicht manche bis heute noch, wenn ihr biblische Geschichten lest, dann denkt ihr zuerst, Abraham hat so ausgesehen wie ihr, also so mehr oder weniger. Und hat er natürlich mit Sicherheit nicht. Und auch Paulus sah nicht so aus wie wir. Die meisten Leute sahen nicht so aus wie wir. Die waren alle keine Bleichgesichter. Ja. Und übrigens auch viele der frühen Kirchenväter nicht. Vielleicht kennt ihr Augustinus. Augustinus war Nordafrikaner. War einer der wichtigsten Kirchenväter. Damit will ich jetzt nicht sagen, wir sind alle ganz schlecht und dumm dran, weil wir nun Europäer sind, das nicht. Aber wenn wir genau sein wollen, müssen wir natürlich sagen, wahrscheinlich die ganzen Personen der Bibel, die da gehandelt haben, sahen etwas anders aus als wir.
Ich habe noch eine Frage wegen dieser Versiegelung.
Ja.
Die Versiegelung findet ja im Tempel statt. Ist das gleichbedeutend mit der Taufe? Denn die, wir hatten das Vorrecht im Freiberg,
genau, eingeweiht worden ist.
War ganz neu gebaut worden. Und was uns auffiel, waren diese riesengroßen Becken, ganz riesengroße Becken, die da bestimmt 6, 8 Leute reinscheiden.
Die Kühe waren da oder Stiere, die da
Ja.
waren.
Auf denen standen, das waren die Füße dieser Riesenwanden.
Yep. Genau. Ja, das ist eine Taufe, die vollzogen wird, und zwar die wird, das ist allerdings die Totentaufe. Im Tempel findet die Totentaufe statt, die Taufe der Mormonenkinder, die findet in der Gemeinde statt, also das heißt in der örtlichen Gemeinde vor Ort, und zwar im Normalfall ab dem 8. Lebensjahr, also keine Kindertaufe, sondern wenn sie ein bisschen älter sind, dann werden sie getauft und dann bekommen sie den Heiligen Geist, auch da versiegelt, aber die Toten, die werden im Tempel getauft, also das heißt stellvertretend lässt du dich für sie taufen. Meinetwegen, du hast jetzt eine Urgroßmutter rausgefunden und dann stellst du einen Antrag, darf ich in den Tempel gehen, und dann wirst du da nochmal getauft, aber du wirst für die Großmutter, die ja unsichtbar ist, also die man jetzt nicht sehen kann, wirst du getauft und sie wird dadurch, bekommt den Heiligen Geist und ja, genau.
Und ein
ungeschreiblicher Reichtum. Ja, da legen sie durchaus Wert drauf, das ist prunkvoll. Ja, genau, das gehört auch dazu. Das ist also. Ja, das ist.
Auch
ist aus der Literatur, oder?
Ja, genau. Nein, bisher nicht. Ja. Ich weiß das aus der Literatur und ja. Ich weiß das von Mormonen, die schon da gewesen sind. Ja. Die normalerweise nicht darüber reden dürfen, aber wenn du sie etwas näher kennst, dann sagen sie auch schon mal was da so läuft. Weil das ja eigentlich geheime Rituale sind.
Ja, genau.
Und da merken wir, dass eben in einer Zeit entstanden, in der auch Freimaurer in Mode waren. Da waren Geheimgesellschaften in Mode, nicht? Und deshalb auch hier Geheimorganisationen.
Kennt normalerweise jeder Mormone den Tempel?
Ja, normalerweise schon, ja.
Und sind die alle gleich?
Nein, die sind alle unterschiedlich. Sowohl vom Äußeren als auch von inneren Einrichtungen. Wobei natürlich bestimmte Sachen wie das Taufbecken und solche Sachen, die gibt es dann in jedem Tempel. Aber das heißt, architektonisch sind die durchaus unterschiedlich.
Es sind so eine Tafel für Verstorbene.
Nein. Also da man kann jetzt den Mormonen nicht vorwerfen, dass sie damit Geld machen wollten. Soweit ich weiß, also entweder bezahlst du gar nichts und eine geringe Gebühr, die dient aber tatsächlich nur dafür, das Gebäude in Gang zu halten und so. Also bei den Mormonen kann man nicht sagen, dass eine Sekte ist, die jetzt massenhaft Geld abzieht. Das ist ja sonst gerne ein Vorwurf gegenüber Sekten. Es gibt ein paar Sekten, bei denen ist das so. Aber die Mormonen, das meiste Geld wird in die Ausbreitung der Mormonenkirche gesteckt. Es gibt jetzt keinen so, der sehr, also nicht so wie der typische Backwahn, der damit, was weiß ich, 20 Rolls Royce rumfährt oder sowas. Das gibt's hier nicht, sondern man lebt da eher ganz normal, auch wenn ihr mal Mormonen trefft, einen Mormonenleiter, der hat so einen Pfahl, einen Bischof, der lebt ganz normal, der geht sogar seinem normalen Job nach, der macht das nebenberuflich. Also hier, da ist nicht so sehr Geldmotive spielen da eine Rolle. Zum Teil. Also ein Katholik muss für seine Beichte kein Geld bezahlen, er bezahlt ja Kirchensteuer in Deutschland, in den meisten anderen Ländern nicht, aber in Deutschland Kirchensteuer. Die meisten Sachen der katholischen Kirche, die sind damit abgegolten. Also wie heute vertritt, hat sie auch nie, nie hat die katholische Kirche vertreten, dass Sündenvergebung nur gegen Geld gegeben wird. Hat sie nie vertreten. Es gab in der Zeit des Spätmittelalters die Ablasshandel. Der Ablasshandel sollte aber eigentlich beinhalten, dass du wahrhaft ehrlich Buße tust. Das heißt, jeder, kann man auch nachlesen, in jedem Dokument der katholischen Kirche, wenn man das ernst nimmt, steht dann drin, du sollst bereuen und die Sünde wird dir vergeben aufgrund der Reue. Aber damit man sieht, ob die Reue ernst ist oder nicht, sollst du gute Taten tun. Die normalen guten Taten waren, du sollst allen anderen wieder gut machen, was du falsch getan hast. Meinetwegen, du hast jemanden beraubt, also nicht nur sagen Entschuldigung, sondern geh hin und gib's wieder zurück. Was ja plausibel ist. Jetzt gibt's aber manche Sünden, die kannst du nicht wieder gut machen. Also sagt man dann, ja gut, dann tust du halt der Kirche was Gutes und dann gibst du der Kirche Geld und die Kirche kann damit was Gutes tun. Das heißt, Leute speisen, Kirchen bauen oder sonst etwas. So war der Grundgedanke. Und das war dann der Grundgedanke des Geldes, was man bekommen hat, also für als Zeichen der Buße, nicht zum Loskaufen von Sünde, als Zeichen der Buße gibt man dafür etwas. Und das hat die katholische Kirche immer gesagt, im Mittelalter wie bis heute, Vergebung gibt es aufgrund der Erkenntnis und der Buße, deshalb muss man in der Beichte. Das ist ja die Beichte. Ne? Da soll man hingehen und seine Sünden bereuen, also Sünde nennen und bereuen. Jetzt will ich gar nicht sagen, das ist immer so gelaufen. Es gab eben auch einzelne Ablassprediger, die haben es überzogen. Das heißt, die haben dann so gepredigt, als ob es an Geld läge. Aber die Kirche hat das nie für gut geheißen. Vielleicht sollten wir auch zur Kenntnis nehmen, zum Beispiel der Tetzel. Das heißt, der Tetzel, der ja zur Zeit Luthers rumgezogen ist, der hat sein Leben beendet in Klosterhaft. Das heißt, die Kirche hat ihm Prozess gemacht und hat verurteilt, wie er da die Ablasszettel verkauft hat. Natürlich muss man auch eingestehen, das haben sie erst getan, nachdem Luther kritisiert hat. Solange das Geld geflossen war, hat man sich nicht sonderlich darum gekümmert. Aber als er kritisiert hat und gesagt, nein, das ist nicht rechtens, so ist das katholisch nicht die Lehre, Also was ich ja nur betone, nicht um für die Katholiken hier jetzt die Hand ins Feuer zu legen, aber um deutlich zu machen, auch bei unseren Gegnern sollten wir Gleiches mit Gleichem vergleichen und auch ehrlich sein, also nicht irgendwelche Gerüchte den Gegnern vorwerfen und bei uns nur das Ideal benennen, sondern sagen, bei uns wird auch eben nur mit Wasser gekocht, auch bei uns in Gemeinden gibt es manchmal Sachen, die nicht in Ordnung laufen und das gibt es bei den Katholiken auch, aber wir sind ja nicht Christen, weil bei den evangelikalen Christen alles so toll läuft. Wenn ich wäre das, dann wäre ich ja nicht mehr Christ. Also dafür habe ich in den letzten 30 Jahren schon so viel mitbekommen, was in Gemeinden läuft und was da stattfindet, von allen möglichen Sachen, die ich euch gar nicht erzählen will. Natürlich gibt es unter Christen und christlichen Gemeinden schlimmste Sachen. Aber deshalb bin ich ja nicht Christ wegen dem, sondern ich bin Christ, weil ich von Jesus Christus weiß, weil ich weiß, er ist für meine Schuld gestorben, weil ich weiß, die Bibel ist zuverlässig. Und weil ich auch erlebt habe, dass natürlich in vielen christlichen Kreisen liebe, nette Geschwister sind, die genauso dem nachfolgen. Aber es gibt eben auch Leute in Gemeinden, wo es ganz schlecht läuft. Also die auch sündigen, betrügen. Es gibt gläubige christliche Mörder. Ja. Ja, jetzt sagen wir natürlich, kann das sein? Ja, klar kann das sein. Geht mal in die USA, in den Gefängnissen, prozentual. Es gab vor ein paar Jahren so eine Untersuchung von Christianity Today, bekannteste amerikanische christliche Zeitschrift, stellte fest, dass die Religionsverhältnisse im Gefängnis ungefähr genauso sind wie draußen. Das heißt, du hast genauso viel Baptisten und freie Evangelische, wenn es die da gäbe, aber die gibt es da eben nicht, ne? Wie Methodisten, Mennoniten oder sonst etwas im Gefängnis, wie sonst andere auch. Ja, jetzt sollen wir natürlich nicht zu frustriert sein. Ich soll mal frustriert sein, oh, wie schlimm und so. Ich gehe mal davon aus, dass es aber dann im Alltag viel mehr vorbildliche, gute, liebe Christen gibt. Also noch habe ich die Überzeugung und denke auch, ist so, weil Gott wirklich verändert. Aber es gibt eben auch Leute, die sich schlecht benehmen. Und das gibt es bei den Katholiken, und das gibt es bei den Baptisten und das gibt es bei den Methodisten und sonst irgendetwas.
Es gibt ja auch neue Gesetze in Deutschland, dass ja auch einige Russlanddeutsche eingebuchtet worden sind oder 500.000 Strafen oder eine Woche ins Gefängnis gehen mussten, weil sie die Kinder nicht erlaubt haben, das und das.
Das gibt es auch. Genau, das gibt es zweifellos auch. Aber die meisten Christen, die im Gefängnis sind, sind nicht wegen Frömmigkeit im Gefängnis. Das müssen wir auch ehrlich mal einstehen. Ne? Es gibt auch in Deutschland Christen, die sind im Gefängnis, weil sie andere bestohlen haben, weil sie andere erschlagen haben oder sonst irgendetwas. Also wir sollten hier ehrlich sein, auch der Außenwelt gegenüber. Es sind die wenigsten Christen in Deutschland im Gefängnis wegen ihres Glaubens. Da und dort gibt es das, das ist aber eher die Ausnahme. Ja, natürlich, das ist ein schlechtes Zeugnis für die Christen und wir könnten ja auch besser sein, hoffentlich, aber schaut euch die Leute in der Bibel an. Ja, da haben wir doch auch eine laufende Geschichte von Ehebrechern und Mördern, oder? Als Leute, mit denen Gott sein Reich gebaut hat. Das heißt ja nicht, ihr könnt erst gebraucht werden, wenn ihr mal ins Gefängnis gekommen seid, zum Glück ja nicht. Aber wir haben in der Bibel leider auch eine ganze Menge Loser, Betrüger und sonst etwas. Einer der Jünger Jesus, ein Zelot, so ein Extremist, würden wir heute sagen, so ein Fundamentalist, der den Staat umstürzen will. Der andere ist ein Betrüger, nicht? Der Steuereinnehmer, von dem alle damals wussten, der hat mehr eingenommen, als er eigentlich sollte und so. Das hoffen wir mal, ja. Aber dann lest mal die Briefe von Paulus auf die Gemeinden deutlich durch. Und da denke ich, in manchen von unseren Gemeinden läuft es ja viel besser als in der Urgemeinde. Ja, was habt ihr da in der Urgemeinde? Da gibt es zum Beispiel den, der lebt zusammen mit der Frau seines Vaters. Ja, gibt es das bei euch in der Gemeinde auch? Also bei uns nicht. Also wir sind in dieser Hinsicht da schon etwas reiner als die Teile der Urgemeinde. Oder dann gab es da manche Frauen, die haben immer den Gottesdienst gestört. Und da muss man sagen, also hier ruft die mal zur Ohr und Euodia und Syntyche, dass die sich nicht ständig in die Haare bekommen. Gab es dann Streit. Und dann gab es die Judenchristen, die haben auf die griechischen Christen geschimpft. Die bekommen aber mehr und wir bekommen nicht so viel. War schon der Urgemeinde nach den ersten paar Wochen. Das war doch. Dann gab es den Streit zwischen den Frauen, die da Geld bekommen haben von den Judenchristen und von den Heidenchristen. Deshalb musste dann Stephanus schlichtend eingreifen und so. Ich will ja die Urgemeinde auch nicht schlecht machen, aber ich will durchaus zeigen, das waren auch nur normale Menschen. Das waren Menschen, die auch ihre Schwächen und Stärken gehabt haben.
Das ist ja das besonders Entlastende, dass wir uns eben vergleichen können mit solchen Menschen,
ja,
die dann aber durch Jesus Christus
frei geworden. Genau. Und ich würde schon sagen, wir sollen das Ziel haben, wir sollen besser sein als unsere Umwelt. Wir sollen danach ringen und ich hoffe, das tun wir auch. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, der uns zum Christen macht. Zum Christen macht uns die Gnade Jesu Christi. Und dann will er in uns was verändern durch den Heiligen Geist, arbeitet auch daran, aber wir können trotzdem an unserer Sünde hartnäckig festhalten. Und manche tun das eben. Natürlich sündigen sie.
Haben Sie eins auch hier gelernt, auch bei all diesen unterschiedlichen, was weiß ich, Sekten und so weiter, auch in
Yep.
Sonst wird man gleich abqualifiziert als Quacksalber, als Spinner. Und die meinen einfach immer, die sogenannten Gläubigen meinen einfach immer, sie haben im Grunde genommen die Weisheit.
Ja.
Und das ist also ganz oft kontraproduktiv.
Ganz genau.
Ja. Die Beichte ist ein Vorgang, da macht sich der Katholik vorher Gedanken, was habe ich denn falsch gemacht?
Mhm.
Dann geht er zum Pastor und bekennt ihm seine Sünde. Ja? Und dann sagt der Pastor, Ego te absolvo, ich vergebe dir im Namen des Herrn Jesus.
Mhm.
Zunächst ist von dem Vorgang her gar nichts falsch.
Genau.
Ja? Es ist im Grunde genommen nichts anderes, als was wir tun als Gläubige. Wir machen unsere Sünde bewusst. Kennen Sie den Namen, bitten um Vergebung und glauben dann, dass wir die Vergebung haben. Ja,
ja und manchmal würden wir es sogar machen wie ein Katholik, wir gehen zum Seelsorger nur. Dann sagen wir es nicht Beichte, sondern gehen zum Seelsorger. Ich meine, ja, ich habe auch jedes Jahr immer wieder Gespräche mit Bibelschülern. Da sind Sachen, die sind unaufgeräumt und dann kommen sie und dann erzählen sie und wir beten zusammen und bitten um Vergebung und dann kann ich nachher sagen, und Gott hat dir jetzt vergeben. Genau das, was der katholische Priester tut. So ist es.
Ich sage dir jetzt, dass der Herr.
Genau, ich mache es genau so wie der. Ja, genau, nur ich mache es nicht Latein, nicht? Sondern ich kann es dann Deutsch sagen und so.
Ja.
Ja, aber das ist ja im Grunde, also ich will ja nur, habe ich euch deutlicher gesagt, auch wenn wir mit Sachen nicht einverstanden sind, hütet euch davor, deshalb zu schnell Gerüchten Glauben zu schenken, die gut in euer Schema reinpassen. Wir sollten auch bei all unseren Gegnern, die wir haben, wo wir nicht einverstanden sind, ehrlich bleiben und wirklich die Sache beim Namen, die da ist und nicht irgendwelchen Leuten Glauben schenken, die die Sache schlimmer darstellen wollen. Manchmal hört man das ja gerne. Man hört immer gerne, dass der andere, mit dem man nicht einverstanden ist, böser ist, irgendwie schlimmer ist und dann fühlt man sich besser. Aber nein, deshalb, ich habe euch bei jeder dieser Gruppe auch betont, die meisten Leute in diesen Gruppen sind liebe, nette Menschen. Das werdet ihr auch heute Abend merken. Wenn ihr, also viele Leute denken, die Sektierer sind welche mit glühenden Augen und die stürzen sich gleich auf dich, gleich und warten, ob du kommst. Und dann wirst du heute Abend hinkommen zu den Zeugen Jehovas und wirst merken, das sind nette Menschen. Vielleicht wirst du sogar merken, die sind manchmal netter als deine eigene Gemeinde. Aber das heißt noch nicht, dass sie Recht haben. Das ist der entscheidende Punkt. Also deshalb, wir sollten erstmal, was die Lehre und das Leben der Leute angeht, sie nicht schlechter machen, als sie sind und sollten nicht christliche Perspektiven besser machen, als sie sind. Das heißt, wir müssen auch nicht in Depressionen über Christen kommen. Nicht? Also bei uns in der Gemeinde und wahrscheinlich auch bei euch lebt man anständiger als im Durchschnitt der Bevölkerung. Nicht? Also bei uns gibt es weniger Scheidungen, es gibt weniger Leute, die sind alkoholabhängig, weniger Leute, die sind drogensüchtig und so weiter. Gott verändert ja schon. Nur, wir dürfen das nicht als Voraussetzung nehmen oder denken, ist alles heilig und gerecht und so. Ist es ja leider nicht. Genau. Ja, und deshalb. Ja, und das ist ja auch deshalb, habe ich ja so einfach angesagt, was Sekte ausmacht, sind nicht diese soziologischen Kriterien, sondern es ist die Irrlehre. Das heißt, wenn in relevanten Teilen, die heilsnotwendig sind, von der Bibel abgewichen wird. Und dann sind die Leute nicht deshalb moralisch böse, sondern sie sind Irrlehrer. Und deshalb müssen wir sie ablehnen und deutlich dafür Stellung beziehen. Oder sie dann für Jesus gewinnen.
Also ich würde ja noch was sagen, zu diesem Bewusstsein, dass wir Christen uns ablehnen.
Mhm.
Für mich war so befreiend, dass Jesus eigentlich zu uns doch sagt, wenn du zum Beispiel bei Ego, wenn du eine Frau ansiehst, er macht doch eigentlich einen Maßstab ganz deutlich, dass wir ihn bekommen, dass wir aus Gnade gerettet sind, aber er sagt doch ganz klar, ihr werdet immer mit dieser Sünde leben. Und für Gott gibt es nicht schlimmer und schlimmsten.
Mhm.
Das hat mich gerade richtig aufgeregt, weil derjenige, der mordet, das sagt Jesus doch, wenn du sagst zu deinem Bruder, du Idiot. Also im Grunde genommen möchte ich, und ich bin richtig froh, dass keiner meine Gedanken lesen kann. Ja, Moment, das ist nicht lustig, weil ich dann mich in einer Haltung befinde, nämlich nicht entsetzt zu sein und zu sagen, ja, wie konnte denn der Bruder oder die Schwester den umbringen, weil wie oft denke ich denn, oh Mann, den könntest du jetzt vierteilen oder jeder denkt was anderes oder ist das ein Glück oder so. Und da setzt Jesus doch die Maßstäbe und er sagt so, ich kenne eure Gedanken und für mich steht das, weil die Sünde ist doch sich von Gott wegdrehen. Und er sagt, das macht ihr mit einem Gedanken und insofern steht ihr vor mir mit diesem Gedanken genauso da wie derjenige, der diese Tat vollbringt. Das sagt Jesus ganz klar. Und ich bitte euch, da können wir uns über keinen erheben. Und Jesus sagt auch zu dieser Ehebrecherin, alle stehen drumherum. Wer ist ohne Sünde? Ja, und wir haben die Steine nicht zu werfen. Nur in manchen Dingen denke ich einfach, bewahrt mich Gott, bewahrt mich vor diesem Abgrund. Ich denke, das ist Bewahrung. Aber es soll sich keiner einbilden, dass wir nicht zu allem fähig sind.
Okay, das wäre jetzt auch noch ein ganz eigenes Thema wieder, wie wir mit Sünde umgehen und umgehen sollen und wie Christen damit zurechtkommen. Und
das sagt Jesus.
Ja, natürlich. Ja, aber ich sage, das wäre ein langes Thema, da müssen wir einige Bibelverse mitnehmen, weil die einen sind deutlich, die sagen, wir sind Sünder, die anderen sprechen natürlich von der Heiligung, wo dann ist, wir sollen schon ihm ähnlich werden. Und ich hoffe auch von den meisten von euch, dass ihr Jesus näher gekommen seid, dass ihr manche Sünden über die Füße bekommen habt durch euer geistliches Leben. Denn das ist ja, was Jesus in unserem Leben erreichen will. Er will ja Heiligung bewirken.
Ja, aber leider habe ich meine Gedanken über die Füße.
Ja, also und das ist ja so ein Prozess, der immer weiter voranschreitet. Ich würde nur sagen, ich hoffe und ich glaube, ob das die Absicht Gottes ist, dass wir da immer einen Prozess haben, der ihm ähnlicher wird. Deshalb auch zieht Christus an und diese ganzen Sachen, nicht? Seine Gedanken, heiligt eure Gedanken und all solche Sachen. Das sind ja Aufforderungen und ich glaube schon, dass wir das ein Stück weit tun können. Nur, und deshalb war mir der Punkt hier wichtig, wir sollten uns deshalb nicht zu sehr viel einbilden auf unsere Gerechtigkeit oder generell davon ausgehen, weil der andere Katholik ist oder Mormon oder Zeuge Jehovas, ist der unmoralisch oder schlechter oder böser. Das war mein Punkt, wo ich jetzt deutlich machen wollte. Und ich glaube schon, dass wir die Herausforderung haben, als Christen Jesus ähnlicher zu werden. Und gehe auch davon aus, dass wir alle auf dem Weg sind, hoffe das. Bei einem dauert es länger, bei anderen ist es kürzer. Und wir werden, solange wir auf der Erde haben, immer wieder mit Sünde zu tun haben. Deshalb beten wir ja auch im Vaterunser, wenn wir es beten, vergib uns unsere Schuld. Und das tun wir ja lebenslang zum Beten. Das ist ja nicht nur das Gebet der Ungläubigen, sondern der Gläubigen, weil wir immer wieder mit Schuld zu tun haben. Und da sollten wir uns darauf einstellen, damit wir nicht in falsche Selbstgerechtigkeit kommen. Das war ja gerade einer der Fehler der Pharisäer. Der Pharisäer sagt, gut, dass ich nicht bin, so wie der Sünder. Und dann auf den herunterschaut und seine eigene Sünde nicht bemerkt. Wahrscheinlich war er moralisch besser als der Sünder. Aber er hatte mit anderen Sünden zu tun. Vielleicht hat er nicht mehr damit zu tun, den anderen zu betrügen, belügen und so, aber mit anderen, zum Beispiel seinen Stolz. Den hat er nicht gesehen. Und das ist dann die Herausforderung für uns. Vielleicht oder hoffentlich haben wir mit manchen Sünden nicht mehr zu tun, mit denen vielleicht unser ungläubiger Nachbar zu tun hat. Aber wir sind immer noch am Arbeiten. Wir sind immer noch dabei, ihm ähnlicher zu werden. Hoffentlich.
Aber vielleicht geht es auch eher hier um die Beurteilung. Also es geht weniger darum, wie ich damit umgehe. Ich glaube, je weiter ich oder je länger ich mit Jesus lebe, desto leichter fällt es mir, die Leute nicht zu verurteilen, wenn sie anders sind oder wenn sie Dinge tun, die ich nicht verstehen kann.
Ja.
Deswegen glaube ich, dass es einfacher ist, zu erkennen, ja, tatsächlich, ich wäre auch in der Lage, jemanden umzubringen, wenn Gott mich nicht bewahren würde oder mir diese Gnade schenkt.
Ja, da gibt's ja, wenn ihr es noch kennt, so aus den 50er, 60er Jahren, gab's ja von Chesterton diese Geschichten von Pater Brown. Ne? Wisst ihr, manche sind verfilmt worden, dann mit dem Heinz Rühmann und so. Und der ist ja ein Frommer. Also, ne, ist ein Frommer, und dann kommentiert er immer wieder in seinen Fällen. Und häufig kommt genau das. Er versetzt sich in die Situation des Verbrechers und versucht zu denken wie er. Und dann kommt er auf die Lösung, wer es war, oder des Opfers oder sowas. Und da kommt dann manchmal seine Diskussion. Er hat ja immer so eine theologische Diskussion mit den Leuten. Das ist ganz nett noch. Du hast einen Krimi sozusagen, aber einen Fromm. Ne? Also, das ist dann immer, und der hat wirklich fromme Sachen da drin. Also nicht nur so am Rande. Und dann kam häufig auch diese Sachen genauso, dass man sagt, ja, ganz überraschend dem Polizisten gegenüber sagt, ja, ich kann genau nachempfinden, wie der Verbrecher empfunden hat. Ne? Und dann ganz erschreckt, ja, wieso Sie denn als Priester und so? Und das ist genau, was er damit meint. Also da in der Geschichte ja bestätigt, ja, wenn die richtige Situation wäre, könnten wir alle zu Mördern, Verbrechern und so weiter werden. Aber ich glaube, ich sehe jetzt, das ist nochmal ein Thema, was wir in der gesonderten Urlaubsbibelschule machen sollten. Also Umgang mit Sünde und Schuld und Vergebung und so weiter, weil das sind natürlich viele Dinge, die damit hineinspielen. Ja, und heute noch beliebter. Unter jungen Leuten ist das bei Facebook. Da gibt es dann ganz schnell, kannst du Rufmord machen, viel effektiver als früher. Denkt noch daran, war doch jetzt vor ein paar Monaten der Verdächtige, der festgenommen worden ist in Emden wegen einem Mord. Und obwohl nicht herauskommt, es war es gar nicht, da gab es schon Morddrohungen, Aufforderungen, ihn zu lynchen, Tausende von Leuten, dass er hinterher im Polizeigewahrsam beschützt werden musste. War vielleicht auch nicht ein ganz lieber, netter Kerl, der da festgenommen worden ist, wahrscheinlich nicht, aber er war unschuldig in diesem Fall. Und durch den Rufmord hätte man die Möglichkeit, wäre er umgebracht worden. Ja? Und da merken wir, das kann uns auch ganz schnell geschehen. Im Internet spricht man heute von einem Shitstorm. Ja, genau. Ja, und zwar das so, die Amerikaner haben immer gleich irgendein Fachwort, nicht? So wie man sagt, jetzt jemanden ständig angreifen, dann ist man eben Mobbing, nicht? Und hier ist Shitstorm, ist ein neuer Begriff, der heißt so viel, wie wenn einer fängt an, nicht? Und versucht Mist über dich auszugießen und die anderen machen plötzlich alle mit und dann hast du, steht's dir gleich bis zum Hals, weil durch die Medien, wenn du nur deine genügend Verbindungen hast, du hast auf Facebook, was weiß ich, 5000 Freunde und denen schickst du das und die denken gleich auch, du bist doch mein Freund, also musst du recht haben und dann muss der andere böse sein und da prüft ja keiner mehr. Solche Meldungen werden von keinem mehr geprüft. Das erleben wir ja manchmal auch. Es gibt manche Leute, die mir auch schreiben, nicht? Und sich dann wahnsinnig aufregen und beschimpfen und so. Und manchmal muss ich hier fragen, ja, hast du überhaupt eine Ahnung, was ich vertrete oder was ich denke? Ja, du denkst doch das. Nee, habe ich nie gesagt. Aber das eben einfach, weil zum Beispiel habe ich da so ein YouTube-Video ja, über Atheismus gedreht. Da gibt es so eine Atheisten-Szene und da sagt einer zum anderen weiter, siehst du dieser gemeine, blöde Kerl, was der da über die Atheisten sagt. Häufig die Leute haben keine Ahnung darüber, schreiben dann etwas, aber das ist im Internet heute sehr weit verbreitet. Also dieses ja, andere fertig machen, einen großen Maßstab, übelst beschimpfen. Da ist man heute viel, viel großzügiger als noch vor 20 Jahren. Also jemand, der einigermaßen erzogen war oder eine Ausbildung hatte, der würde nie so brutal Leute heute beschimpfen, wie das im Internet abläuft. Also wenn ihr nicht im Internet seid oder das mal seht bei Facebook oder sonst was, der gibt auf einer Seite die Gefühle im Positiven überschäumen. Was weiß ich, ich liebe dich und du bist so toll und alles super, was du machst. Aber wir, wenn dann mal irgendwie eine Freundschaft in die Brüche geht, dann wird das so über die anderen hergezogen. Das würde man, also meine Sprache ist es nicht. Ich hoffe, eure auch nicht. Ich kenne auch wenig Leute, die sich so ausdrücken. Also mit unterster Schublade und Beschimpfungen, Verwünschungen, Drohungen, ganz schlimm. Und dadurch, das Internet eignet sich ja noch mehr, aber du siehst den anderen nicht. Da kann auch keiner zurückschlagen. Nicht? Du kannst allen Frust ausschütten, allen Ärger ausschütten, dich da auskotzen, nicht so, also geistlich oder seelisch oder so. Und das tun auch Leute. Und das ist manchmal so verletzend, so fertig machen. Es gibt ganze Internetseiten, wo sich nur Schüler zusammentun, um ihre Lehrer fertig zu machen. Ja, was heute manche Lehrer, also als Lehrer kann ich dir nur raten, wenn du einer bist, lies nie solche Rubriken, geh da nie ins Facebook oder so. Denn wenn du es liest, du kannst erstmal nichts dagegen tun, nur bist du hinterher total fertig. Nicht? Und aber das gibt es und nicht nur Ausnahmen.
Auch diese ganzen Verurteilungsrubriken, die es gibt inzwischen, ja. Für Ärzte, für alles Mögliche. Hm. Also eigentlich ist das schlimm.
Ja, manchmal sind sie hilfreich, aber vielfach werden sie missbraucht für persönliche Abrechnungen, Frust ausdrücken und sonst irgendetwas. Ja.
Und wir sind doch Zeugen des Lichts und Salz in dieser Welt. Und wenn unser Wandel nicht unserem Glauben entsprechend ist, dann sind wir erstens unglaubwürdig, zweitens versperren wir dann vielleicht dem Suchenden den Weg zum Heil. Weil ich habe mit meiner Schwägerin mal gesprochen, habe versucht, sie für den Herrn zu gewinnen. Und sie sagt: Ach, hör mir bloß auf, hier meine Cousins und Cousinen, die sind alle so froh, aber wir nehmen sie so und so. Nein, danke. Mhm. Mhm. Aber trotzdem, die war so abgestoßen von manchen Gläubigen. Und das hat mir richtig weh. Ne? Und darum sollen wir schon, auch jeder hat von uns, woran er geschliffen wird. Aber trotzdem sollen wir bedacht sein, wie wir wandeln, allein auch unsere Umwelt. Denn der Name ist ja nicht verletzt.
Ja, ganz zweifellos, eben, da hast du auch recht. Also wir haben hier einige gute Beiträge, die ihr gegeben habt. Aber wie gesagt, um das erschöpfen tun zu müssen, da müssten wir jetzt noch ganz grundsätzlich daran gehen an dieses Thema. Und ich denke, der Hinweis ist genauso berechtigt wie das andere, was wir jetzt gehört haben. Wir sollten uns sicherlich nicht mit Sünde einfach abfinden, nicht? Und dann sagen, ist halt so und macht nichts. Nein, es hat schon Auswirkungen auf unser Leben, auch auf andere. Wir sollten darum kämpfen und so. Und ja, aber...
Ja. Ich glaube, wenn wir als Christen mehr im Bild hätten, uns zu Hause, wo wir eigentlich herkamen, was wir eigentlich alles gemacht haben, bevor wir gläubig geworden sind, dann würde das viel mehr bringen, als man dann so hochmütig von oben herab dem anderen zukriegen wollte.
Ja, auch das ist ein wichtiger Beitrag. Ja, genau, auch das ist ein wichtiger Beitrag. Ich werde jetzt mal wieder zurücklenken zu unseren Sondergruppen und Sekten. Denn das ist ja unser Ausgangspunkt gewesen. Wir waren nämlich, wenn ihr euch noch erinnert, bei den Mormonen stehen geblieben. Ja, 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 Mormonen, erinnert euch, ne? Joseph Smith und Tempel in Salt Lake City und so etwas. Also, ich habe euch jetzt im Großen und Ganzen dargestellt, wie die Mormonen denken, was sie glauben, ihre heiligen Schriften, ihre Geschichte, ihr Alltagsleben, wie man Mormone wird, und wir haben uns auch damit auseinandergesetzt, wo wir Kritikpunkte haben an Mormonen. Das war ja, als ich euch die Lehre vorgestellt habe, habe ich euch herausgefordert, steht das in der Bibel, dass Ehen für ewig sind? Steht das in der Bibel, dass wir wie Gott sein werden oder Gott sein werden? Da haben wir deutlich gesehen, nein. Also da sehen wir, es ist eine Irrlehre, die Mormonen, und zwar eine, die nicht nur Nebendinge betrifft, sondern die Hauptaussagen betrifft. Vielleicht schließen wir damit gerade noch ab, und bevor wir das tun, gebe ich nur den kurzen Hinweis, mit Mormonen kannst du relativ normal sprechen, wie mit allen anderen Menschen auch. Also hier muss man nicht wahnsinnig viele Sachen beachten. Du solltest nur immer mal kritisch nachfragen, woher sie ihre Überzeugung haben. Du solltest ihre Grundtheologie im Kopf haben, damit du das schnell erkennen kannst. Mormonen, wie ich euch schon gesagt habe, achten stark auf Gebetserhörung. Also das heißt, wenn du sagst, ich habe zum Beispiel, ich kann das ehrlich sagen, habe ich dann auch getan. Nicht? Wenn der sagt, also ich habe Gott gebeten, er hat mir gezeigt, das Buch Mormon ist wahr, dann kann ich sagen, ich habe gebetet und Gott hat mir nicht gezeigt, dass es wahr ist. Ja, und dann ist er natürlich jetzt hier, oh, verblüffend. Nicht? Normalerweise erwartet er ja, dass jetzt alle dem zustimmen und dass Gott das zeigt. Dann kann ich ehrlich und offen sagen, Gott hat es mir nicht gezeigt. Also was ist denn dann? Ja, und dann ist natürlich erstmal, ja, wo gibt es denn neutrale Kriterien? Denn immerhin nur, dass ich ein Kitzeln im Bauch habe, das ist ja nicht unbedingt ein Beweis dafür, dass das Buch Mormon wahr ist. Und deshalb kann man auch durchaus dann kritische Stimmen loswerden. Das, was ganz wichtig ist für den Mormon, ihm deutlich zu machen, dass seine Offenbarung im Buch Mormon nicht mit der Bibel übereinstimmt. Denn das wird er immer wieder vermittelt. Er bekommt immer wieder vermittelt, das ist nur ein weiterer Zeuge für Jesus Christus. Die ganz eingefleischten Mormonen, die wissen dann irgendwo, oder ahnen es zumindest, dass das nicht so ist. Aber dann müssen wir sie ja vor die Entscheidung stellen, ja, wem glaubst du denn jetzt, der Bibel oder dem Buch Mormon? Du kannst nicht beiden glauben. Sie wollen gerne beiden glauben, aber es geht eben nicht. Weil nach der Bibel ganz andere Aussage über Gott, über Erlösung, über Jesus Christus, über uns als Menschen, als im Buch Mormon oder in die leere Bündnisse, köstliche Perle. Also eine von beiden muss falsch sein, denn Gott widerspricht sich nicht. Und einen Mormon in diese Konsequenz hineinzuführen, das ist, glaube ich, ein wichtiger Weg. Denn die meisten kennen es nicht, weil in den ganzen Lehren, die sie machen, in der Sonntagsschule, da wird eben gemischt, mal aus dem zitiert, mal aus dem zitiert. Und immer wieder gesagt, es ist doch dasselbe, es geht doch in dieselbe Richtung. Und es ist eben nicht so. Es ist ein unüberbrückbarer Widerspruch zwischen biblischen Aussagen und den dieser heiligen Schriften, die sie verehren. Also das ist, glaube ich, eine Strategie, die wichtig ist. Einmal persönliche Erfahrung, also was erlebe ich im Glauben, dass sie auch sehen, ich erlebe auch was im Glauben. Gott ist da gegenwärtig. Zweitens, das wäre mehr dann die intellektuelle Ebene, deutlich zu machen, es gibt einen unüberbrückbaren Widerspruch zwischen den Lehren der Mormonen und den Aussagen der Bibel. Und jetzt muss ich mich entscheiden, wem ich Glauben schenke. Und hier wäre für mich die einzig logische Antwort, ich schenke der Bibel Glaube, die war viel früher da. Die redet auch viel mehr über den ganzen Heilsplan Gottes, als das Buch Mormon es tut. Das Buch Mormon ist in seiner Entstehungsgeschichte relativ zweifelhaft. Deshalb würde ich ihm auch nicht Vertrauen schenken. Also das heißt, Alter, Zuverlässigkeit, Nachprüfbarkeit spricht hier alles für die Bibel und nicht für das Buch Mormon. Normalerweise benutzen sie die ganz normalen Bibel, die wir auch haben. Ja, da haben sie keine eigene. Das ist für sie auch eben nicht so wichtig. Bei den Zeugen Jehovas ist es wichtig, weil das die einzige Grundlage ihrer Lehre ist. Die Mormonen begründen ihre Sonderlehren einfach in eigenen Offenbarungen. Die Zeugen Jehovas haben nur dieselbe Bibel, also müssen sie an der manipulieren. Die Mormonen, die haben einfach ein zusätzliches eigenes Werk oder drei Werke und in denen stehen dann die entsprechenden Lehren, die sie als Sonderlehren, als Irrlehren vertreten.
Ja. Wenn man jetzt zum Beispiel Mormonen sagen würde, am Ende der Offenbarung heißt es doch deutlich, wer etwas diesem Buch hinzutut und so weiter.
Ja.
Die würden die da wahrscheinlich drauf reagieren?
Die Mormonen, die ich gesprochen habe, manche kennen das gar nicht. Manche sagen, das gilt nur für das Buch der Offenbarung, was da steht. Und wieder andere sagen, wir fügen ja gar nichts dazu, sondern wir haben ja nur einen weiteren Zeugen für Jesus Christus. Das ist eben so ein beliebter Ausdruck, den sie da haben. Und dann musst du ihnen eben zeigen, dass es eben nicht so ist, sondern dass sie hier substanziell etwas dazugefügt haben. Und natürlich gibt es manche, die dann immer noch sagen, na ja, ursprünglich hat das Jesus das auch gelehrt, aber es ist halt nicht in die Bibel aufgenommen worden. Nur da muss man sagen, ja, das ist eine Spekulation. Woher weißt du das? Ist ja nicht so. Aber hier, viele Mormonen werden sagen, das tun wir doch gar nicht. Wir lernen genau das, was Jesus gelehrt hat. Da müssen wir ihnen deutlich machen, es ist eben nicht das, was Jesus gelehrt hat. Und das ist den meisten Mormonen so nicht bewusst. Manche, die ahnen diesen Unterschied, aber viele wissen es so nicht, weil sie im Alltag auch wenig damit konfrontiert werden. Und sie haben den Eindruck, das ist eigentlich nur eine zusätzliche Bestätigung. Die grundsätzlichen Lehren sind genauso in der Bibel auch vorhanden. Also die, die Mormonen vertreten. Und natürlich, wir müssen jetzt damit rechnen. Manche, die gut geschult sind, die nennen dann auch solche Verse, da steht doch auch, so wie ich einig bin mit dem Vater, so sollt auch ihr eins sein untereinander. Ne? Oder so, oder zieht Christus an, aha, dann bist du doch jetzt so wie Christus oder solche Sachen. Ne? Also es gibt ja schon so ein paar Dinge, ein paar Aussagen, die auch die Identifikation von Christen und also Menschen und Jesus Christus hindeuten. Und die werden natürlich von ihnen benutzt und besonders stark hervorgehoben. Und alle, die dann eben den Unterschied zwischen uns und Jesus Christus deutlich machen, die werden dann eher vernachlässigt. Also Mormonen, die sich auskennen, die könnten auch da noch so ein paar Bibelverse nennen, um das deutlich zu machen. Aber grundsätzlich ist die Sache biblisch, glaube ich, ganz klar. Und die ist auch in 2000 Jahre Kirchengeschichte, hat die nie jemand anders gesehen. Also, dass der Mensch Gott wird. Es gibt ein paar wenige charismatische Christen, die das genauso sehen. Da gibt es einige Charismatiker, die genauso gehen. Wir haben die Macht wie Gott und wir sind Gott. Habe ich einige schon erlebt. Die meinen, sie können jetzt befehlen wie Gott und Sünden vergeben wie Gott und Wunder tun wie Gott. Und so sagen, hey, du bildest dir ein bisschen viel ein. Das geht auch nicht. Das ist nicht so. Also es ist ein deutlicher Unterschied zwischen mir und Gott in der Bibel, ganz klar. Wir sind immer, auch wenn wir Gerettete sind, sind wir immer Geschöpfe Gottes. Wir sind immer von ihm absolut abhängig. Ich meine, allein schon, nur lest die Stellen da im Psalm oder so, wir sind wie ein Gras, das wird morgens aufblüht und dann kommt ein Hauch darüber und wir sterben. Da denke ich mir manchmal, hey Mensch, was bildest du dir ein? Da müssen nur ein paar Bakterien kommen und zack, du kippst um, bist tot. Du willst Gott sein. Ist wohl nicht so viel. Das ist ja genauso, wie Gott dem Jona sagt. Ne? Da sagt er, siehst du, was hast du dafür getan? Ich habe an einem Tag die Staude aufwachsen lassen, dann kommt das kleine Würmchen und zack, die Staude ist wieder weg. Und im Grunde ist unser Leben genauso. Also deshalb manchmal staune ich darüber, wie größenwahnsinnig manche Menschen sein können, dass sie sich tatsächlich für Gott halten. Dann schaut euch doch mal an und auch unsere Fähigkeiten. Ne? Und seht, wie empfindlich, wie anfällig wir sind, wie schnell wir sterben. Da sind bloß ein paar Tage zwischen unserer Geburt und unserem Tod. Und also da sollten wir keinen Größenwahn sein. Gott ist Gott und wir sind seine Geschöpfe.
Wie ist das denn zu verstehen oder möglich, dass wir ihm dann Mächte mit also Verführungsmächte, dass die Menschen so auf die Normung so reinfallen? Sind da irgendwie geistige Arbeiten mit geistigen Mächten, dass die Leute kriegen oder?
Was soll ich dazu sagen? Ich kann das ja nicht generell ausschließen. Der Teufel kann alles benutzen. Nur, ich glaube, wir tun nicht gut daran, hinter jeder Auffassung gleich Dämonen oder Teufel zu sehen. Die meisten Menschen glauben nicht an Gott. Und jemand, der Materialist ist, ist nicht weiter von Gott entfernt als ein Mormone. Das heißt, ist der Materialist auch dämonisch besessen? Wenn ja, na gut, dann ist vielleicht auch der Mormone dämonisch besessen. Aber wenn der Materialist das nicht ist, dann der andere auch nicht. Und wenn der Materialist es ist, dann können wir ganz einfach sagen, gut, das sind alle Menschen besessen, die nicht gläubig sind. Aber das ist dann auch wieder eine seltsame Auffassung. Warum hat Jesus nicht von allen Menschen Dämonen ausgetrieben? Von den Pharisäern hat er keine ausgetrieben, von den Sadduzäern auch nicht, obwohl die auch falsch waren und ihre Lehre vertreten haben. Das heißt, ich glaube, wir sollten nicht zu schnell bei der Hand sein, okkulte Kräfte hinterzusehen. Manchmal ist es einfach das Denken des Menschen. der Mensch sucht sich einen Ersatz. Das ist ja genau Römer 1. Das ist nicht gleich Dämonie. Was steht da? Sie wissen, dass ein Gott ist, und weil sie ihn nicht ehren wollten, haben sie andere Sachen an seine Stelle gesetzt. Vierfüßige Tiere, Gegenstände, alles Mögliche. Das ist aber nicht immer gleich Okkult. Es ist einfach Abwendung von Gott. Und die Abwendung von Gott führt in die Irre, führt in die Gottferne. Und manche dieser Menschen lassen sich auch mit okkulten Sachen ein. Und deshalb, das gibt es wahrscheinlich auch im Bereich des Mormonentums. Allerdings viele Mormonen, die ihr treffen werdet, sind ganz normale Menschen wie alle anderen auch. Und ich würde nicht immer auf okkulte Sachen tippen. Ich weiß, es gibt Christen, die das tun. Es gibt wieder Christen, die das ganz genau benennen. Die sagen, die Zeugen Jehovas haben den Dämon der Zeugen Jehovas und die Mormonen haben den Dämon der Mormonen und die anderen der Anthroposophen und so weiter und so weiter. Finde ich in der Bibel nichts davon, wenn Jesus mit Ungläubigen spricht, selbst mit denen, die andere Götter anbeten. Den treibt er gar nicht immer Dämonen aus. Wenn Paulus auf den Areopag predigt, dann sagt er nicht erstmal, ihr müsst alle Dämonen austreiben, sondern kehrt um, bekehrt euch. Und dann tun die das, werden Christen und das war's. Also das heißt, nicht immer, wenn da jemand ungläubig oder andersgläubig ist, sind Dämonen im Spiel. Es gibt Dämonen, ich habe mit Leuten zu tun gehabt, die besessen gewesen sind. Aber nicht jeder, der ungläubig ist oder hartnäckig ist oder sonst was ist, hat gleich Besessenheit. Das steht in der Bibel nicht drin. Die meisten Menschen, mit denen Jesus, Paulus, Petrus, sonst jemand zu tun hat, waren nicht besessen. Das war die Ausnahme, die gibt es, die war deutlich erkennbar, auch geistlich erkennbar und die hing nicht immer an Irrlehre. Viele der Leute, die Jesus Dämonen ausgetrieben hat, waren fromme Juden, gar keine Götzenanbeter. Und dann kommt der Hauptmann von Kapernaum, der eindeutig aus dem heidnischen Hintergrund kommt und da sagt Jesus, ich wüsste, ich hätte solchen Glauben gefunden in Israel wie hier bei dem Mann. Also deshalb, wir sollten nicht zu schnell zuordnen, nur weil jemand ungläubig ist oder eine andere Religion vertritt, ist er gleich besessen. Es gibt Besessenheit. Aber nicht alle Hindus sind besessen, nicht alle Muslime sind besessen und auch nicht alle Zeugen Jehovas. Wenn einer besessen ist, das gibt es auch, dann stellen wir das fest, aber wir dürfen nicht prinzipiell immer davon ausgehen, weil jemand eine andere Überzeugung vertritt, ist der Mormone. Die meisten Mormonen, die sind einfach in der Familie geboren, denen wurde halt von klein auf wie uns erzählt, woran wir glauben, denen wurde sagen, ja, das ist Mormon so, und dann sind sie in die Sonntagsschule gekommen. Die glauben nicht mehr besonders daran. Viele Mormonen sind sogar Materialisten, das heißt, die gehen nur zur Kirche, weil die Eltern es gern wollen. Also wir müssen... Sie können aussteigen, ist ihnen aber viel schwerer als zum Beispiel aus Gemeinden. Warum? Das hängt jetzt nicht nur damit zusammen, dass Druck ausgeübt wird, besonders bei den sehr konservativen Mormonengemeinden, da wird viel Druck ausgeübt. Es hängt noch mehr damit zusammen, diese außerordentlich starke Betonung der Familie. Also von Anfang an, man wird von klein auf immer erzogen, wie wichtig die Familie ist. Und wenn man aussteigt, dann verliert man gleich seine Familie. Und das ist natürlich ein viel größerer Schritt. Die meisten Mormonen sind ja nicht durch Bekehrung Mormonen in Europa und Nordamerika. Die meisten sind durch Familie Mormonen. Und das heißt, dann hast du nicht nur deine Schwestern und Brüder, deine Eltern, sondern auch noch Onkel und Tanten und alles ringsherum. Und wenn du dann noch in einem Dorf wohnst, wo hauptsächlich Mormonen sind, dann sind auch noch deine Schulkollegen, Freunde und alles sowas. Und da rauszukommen, ist ziemlich, ziemlich schwierig. Also es ist selten so, dass Mormonen Leuten nachgehen und jetzt Druck ausüben, also jetzt geistlich sie verfolgen oder so, wie Scientology-Leute das manchmal machen. Aber das ist halt so schwierig, weil Mormonentum das ganze Leben des jungen Mormonen mitbestimmt und prägt. Und weil diese starke Betonung der Familie da ist, die alle soziale Kontakte ausmacht und die wird dann strikt abgeschnitten, wenn du nicht mehr Mormone bist. Und das, glaube ich, macht eine große Auswirkung aus. Neben dem natürlich, dass man die Mormonen auch eingeredet hat, also wenn du jetzt weggehst, naja, dann ist dein Heil auch weg. Ne? Das ist dann natürlich, aber das ist dann wieder so ein geistlicher Druck, den könnte es jetzt in anderen Gruppen auch geben. Also ich denke, besonders die Familienbetonung und die Verwandtschaft und sowas, das macht einen großen Druck aus. Es gibt eben radikale Mormonengruppen, die bis dahin gehen, dass jemand auch töten, der weggeht. Aber das ist nicht der Normalfall. Also wenn ich euch jetzt Angst machen könnte, ich könnte euch bei all den Sekten ganz graue Fälle nennen und ganz radikal und schlimme, dann habt ihr so richtig einen Grusel, nicht, für die Nacht zum Schlafen oder nicht zum Schlafen. Nur, ich will euch ja nicht Angst machen und zum Gruseln bringen, sondern ich will euch eher mal den Mainstream zeigen. Der Mainstream der Mormonen, ihr werdet wahrscheinlich in eurem ganzen Leben keinen einzigen Mormonen treffen, der einen anderen umgebracht hat oder umbringen will. So, die meisten Mormonen, die ihr treffen werdet, hier in Deutschland, die allermeisten, das werden ganz normale Leute sein, wie du und ich, die sind vielleicht manchmal sogar noch ein bisschen frömmer im Lebensstil, wie du und ich, die legen viel Wert auf die Familie, sie sind bei den Mormonen, weil sie darin geboren sind oder den Mormonen geheiratet haben oder sonst irgendetwas, manche wenige auch, die dazu geworben worden sind und die meisten, die geworben sind, die sind nicht überzeugt wegen den goldenen Platten, sondern die meisten Mormonen, die ich kennengelernt habe, die Mormonen geworden sind, weil sie einfach Freundschaft geschlossen haben zu Mormonen. Da hast du jemanden in der Klasse, der ist Mormon, das war der beste Freund. Die anderen haben dich alle immer gemobbt und das war der Einzige, der sich für dich eingesetzt hat. Also bist du Mormone geworden. Und wenn du dann nachbohrst, ja, warum intellektuelle Überzeugung? Die Leute sind meistens nicht aus intellektueller Überzeugung Mormonen geworden. Dann merkt ihr auch, wie dünn und komisch die Mormonenlehre ist. Da denkt man, eigentlich intellektuell ist das ja nicht wahnsinnig überzeugend, sondern die meisten werden überzeugt wegen Lebensstil, wegen Hochzeit, wegen Freunden, wegen guten Taten, die Mormonen tun und so. Da werden die meisten Mormonen Mitglied. Ja. Wie meinst du das jetzt?
Ich habe da irgendwas mal gehört. Wenn die nicht genug einbringen oder was, dann werden die als Versager rausgeschmissen? Oder?
Weiß ich nichts davon. Also würde mich interessieren, woher du die Information hast. Im Moment scheint es mir nicht zuverlässig zu sein, weil normalerweise, also du meinst, wenn sie erwachsen sind oder wenn sie Kinder sind? Also weil ich
glaube, wenn sie erwachsen sind.
Wüsste ich nichts davon. Ist mir neu, könnt ihr gerne nachprüfen. Ich will es auch nicht ausschließen, aber bisher habe ich nirgends was davon gehört, weder bei den Mormonen, die ich kenne, sondern die betonen eher noch Familie auch, wenn du erwachsen bist, dass du immer wieder zurückkommst, denn du wolltest ja auch noch eine Ewigkeit mit deinen Eltern zusammen sein. Und gerade an der strengen Mormonen, das sind häufig Leute, die gar nicht so viel arbeiten, weil die auch in den USA zum größten Teil vom Kindergeld leben. Ja, das heißt, wenn du 5 Frauen hast, ja, es gibt ja auch diese Mormonen, das ist ja verboten in den USA, deshalb bist du dann nur im Tempel zusammengesiegelt, dann machst du das so, die wohnen nicht auf einem Haufen, sondern da hast du eine Wohnung da, in der nächsten Stadt eine nächste Wohnung, da eine Wohnung, und den Nachbarn sagst du immer, ich bin auf Montage, und dann kommst du halt immer so dahin, und dann lebst du mit denen zusammen, und jede der großen Familien bekommt staatliche Unterstützung, und manche, gerade der ganz strengen Mormonen, leben davon. Manche Mormonen sind natürlich auch fleißig und so und arbeiten richtig viel, aber das gibt es relativ häufig. Bisher habe ich das nicht gehört, dass die Leute einfach weggeschickt werden. Sie sind arbeitsam, klar, und es kann durchaus vorkommen, wenn jetzt ein Mormone sich auf die faule Haut legt, ein Kind, und sagt, ich will nicht arbeiten, dann kann es sein, dass rausgeworfen wird. Aber so, dass sie jetzt möglichst viel Geld verdienen, wo das Kind für so nach Kinderarbeit oder sowas, das wüsste ich bisher nicht von Mormonen, dass es das gibt. Sie betonen Fleiß, das wird von klein auf den Kindern eingeimpft und du sollst arbeiten und so, das ja, aber das würde ich eher so einordnen, wie die meisten von uns wahrscheinlich auch sagen würden. Sei fleißig, sei gut in der Schule, hab einen guten Job, also dass wir gegen Faulheit und Oberflächlichkeit und so und was sind. Aber wenn du irgendeine Quelle findest, bin ich dir dankbar, wenn du mir das zuschickst oder einen Hinweis darauf, denn wenn das zuverlässig ist, nehme ich das gerne mit auf und gehe dem nach. Ja, sonst noch etwas, was ihr jetzt gerne zu den Mormonen wissen wollt? Ah ja, ich habe ja die Frage noch, na, vielleicht erstmal noch Rückfragen bei den Mormonen. Habt ihr noch etwas, was ihr gerne wissen wollt? Wenn nicht, dann war meine Schlussfrage bei den Mormonen. Lass uns doch nochmal zusammenfassen. Wo sind die problematischen Lehren oder Lebensweisen oder beides von den Mormonen? Aha, genau. Also wer ist Gott? Das ist eine... Wer ist der Mensch? Genau, der Mensch ist eben nicht Gott, und das lernen die Mormonen. Und bei Gott, Gott war nicht Mensch. Gott ist nicht so begrenzt. Es gibt auch nicht mehrere Götter, so wie das die Mormonen lehren, sondern es gibt nur einen Gott. Und den gab es nur immer, und der war nie ein Mensch gewesen, sondern war immer schon Gott. Das ist eine ganz deutliche Irrlehre. Genau. Präexistenz im Himmel. Wir waren nicht Göttersöhne im Himmel, bevor wir auf die Erde gekommen sind, sondern wir sind hier auf der Erde von Gott geschaffen. Ja.
Ja. Der sagt ja, Gott ist überall in der Natur. Und das hängt auch damit zusammen, dass man sagt, Gott hat die Welt geschaffen aus sich selbst heraus, deswegen ist die Welt glücklich.
Ja, so wird das manchmal begründet, ja.
Okay. Das ist die Argumentation.
Ja, genau.
Die Herzen sind geschaffen, sondern aus sich heraus.
Ja.
Deswegen ist alles göttlich.
Ja, genau, so wird das manchmal beschrieben, ja. Das machen die Mormonen so nicht, aber das wird im Pantheismus, findet man das manchmal, Spinoza oder so, das waren Philosophen, die haben das so vertreten. Was ist noch für Irrlehren von der Zeugen Jehovas, von den Mormonen, und zwar jetzt deutliche Irrlehren?
Die Versiegelung durch die Ehe und das Versprechen.
Ja. Ja, genau. Also, dass es Ehen für die Ewigkeit gibt, dass diese Ehen nur im Tempel geschlossen werden können, wenn sie rechtsgültig sind. Auch das ist biblisch gesehen falsch. Genauso deutlich natürlich die Errettung der Toten durch Ersatzversiegelung von anderen. Auch die neue Offenbarung über die Aussagen der Bibel hinaus in ihren heiligen Schriften ist eine ganz wichtige Lehre, die in die Irre führt, gerade weil darin ja Aussagen sind, die deutlich der Bibel widersprechen. Also auch hier, Gott teilt sich in der Bibel mit und teilt sich durch Jesus Christus, seine Propheten mit. Wir können ziemlich sicher davon ausgehen, nicht durchs Buch Mormon. Aufgrund dessen, was da drin steht und deren Glaubwürdigkeit. Noch Aussagen, wo wir sagen, das ist deutliche Irrlehre. Ja, genau. Kein Mensch kann Gott werden. Also die Lehre über den Menschen ist ebenfalls falsch. Ja, ganz genau. Auch die Lehre über die Erlösung, Soteriologie. Das heißt, Erlösung kommt hier zum Teil, dass Jesus unser Vorbild ist, aber ganz stark durch sein eigenes Bemühen. Du bemühst dich und entwickelst dich immer weiter auf. Es gibt eine religiöse Evolution. Du wirst besser und besser und besser. Und irgendwann bist du Gott. Und dazu trägt deine Ehe bei, deine Versiegelung bei, verschiedene Rituale wie die Endowments bei. Du bist ein ordentlicher Priester in deinem Pfahl vor Ort und solche Geschichten. Ne? Ja, übrigens die Zeugen Jehovas, wie auch die Mormonen, betonen dann ganz stark, Jesus ist an einem Pfahl gestorben. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, nicht am Kreuz. Darüber, das erwähne ich jetzt nur mal am Rande, weil ich mich gerade daran erinnere, darüber würde ich nicht viel debattieren. Jetzt kann man darüber lange rumstreiten, aber es bringt ja gar nichts. Entscheidend ist, dass er gestorben ist für uns. Ob das nun ein Pfahl, ein Kreuz oder sonst was war, ist letztendlich biblisch total egal. Manche sagen auch, das war ein Kreuz, das war so ein T-Kreuz. Manche sagen, war ein Kreuz mit oben einem Pfahl dran. Da kann man trefflich streiten und endlos streiten. Es gibt Gründe für das eine und das andere. Ich habe auch meine Meinung, aber das spielt letztendlich für die Erlösung keine Rolle. Also deshalb lasst euch mit den Mormonen und der Zeugen Jehovas nicht auf diese Diskussion ein, denn die bringt nichts, die führt euch gar nicht weiter und deshalb würde ich auch da ja, sein lassen. Aber auf jeden Fall, der wird dann gerettet durch sein Handeln. Also hätten wir jetzt einige Punkte, wo wir sagen müssen, Mormonen ganz offensichtlich sind eine Sondergruppe, eine Sekte, wir sind Irrlehrer in diesem Sinne und zwar an heilsrelevanten Aussagen festgemacht. Ja, dann können wir jetzt noch etwas Zeit nehmen für eine weitere Gruppierung oder, das habe ich euch ja gesagt, für bestimmte Gruppen, zu denen ihr Fragen habt, denen ihr irgendwo mal begegnet seid und vielleicht kann ich euch dann dazu etwas sagen oder euch ein paar Tipps geben. Die Adventisten, ja. Ich gehe gleich gerne noch auf die Adventisten ein. Das ist natürlich dann zum Pech all derer, die jetzt nicht da sind. Wobei so viele sind das jetzt auch nicht. Ja, weil es hatten ja, ich glaube, die anderen waren auch daran interessiert, dass wir uns mit denen noch auseinandersetzen. Ja, das interessiert euch jetzt, ne? Da habe ich ja genau dann meinen Effekt erreicht, indem ich euch jetzt auch neugierig machen wollte auf die Adventisten. Also, wir können gerne uns mit den Adventisten noch ein bisschen beschäftigen. Und zwar, jetzt muss ich mal gerade sehen, wo ich hier am besten mit anfange. Mit dem Miller, da fange ich auch an, genau. Also, ja, jetzt habe ich hier doch leider nur eine ältere Statistik, das ist ja nicht so schön, aber vielleicht gebietet es euch trotzdem einen Überblick. Also zum Beispiel hier tauchen, das ist eine Zeitschrift, Zeichen der Zeit ist eine Zeitschrift der Adventisten. Sie haben dann auch einen Fernsehsender, auch einen Radiosender, Stimme der Hoffnung. Habt ihr vielleicht schon mal von gehört? Ne? Ist hier einer der wenigen christlichen deutschen Radio- und Fernsehsender. Und da ist Stimme der Hoffnung. Das ist auch eine Zeitschrift, die sie da herausgeben. Die Adventisten sind relativ gesondert organisiert. Hier unten auf diesem Briefbogen, da seht ihr auch ihr Zeichen. Seht ihr das hier? Das sind so wie eine Bibel aufgeschlagen. Und dann ist da so eine Fackel. Nicht? Da gehen oben die Flammen raus. Also Bibel und Heiliger Geist soll das dann symbolisieren. Das ist das Zeichen der Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland ist das hier. Diese Statistik ist leider jetzt ein paar Jahre alt, hat sich aber nicht viel verändert. Die Siebentags-Adventisten, das ist jetzt das von Ihnen herausgegeben. Also so stellen Sie sich bis heute noch vor. Nur die Zahlen sind ein bisschen angepasst. Aber wie gesagt, ich habe jetzt gerade noch vor 2 Jahren Sie besucht in Ihrer Hauptzentrale und habe mit Ihnen gesprochen und da hat sich auch nicht viel verändert. Die erste deutsche Adventgemeinde ist 1876 in Solingen. 1889 Verlagshaus in Hamburg, Internationale Traktatgesellschaft, heute Saatkorn Verlag und Advent Verlag in Lüneburg. 1897, Anfänge des Advent-Wohlfahrtswerkes. 1899, Theologisches Seminar Friedensau bei Magdeburg. Das ist ihr heutiges Zentrum. Da gibt es auch eine Universität, die ist auch staatlich anerkannt. Da kannst du einige Sozialbereiche studieren, Theologie studieren, natürlich Advent-Theologie. Und das ist ihr Sitz, ihr Hauptsitz heute in Deutschland. War es lange Zeit nicht, weil es ja in der DDR war. Und nach der Zusammenlegung Deutschlands, da haben sie da wieder ihr Hauptsitz gemacht. Vorher war der in der Nähe von Darmstadt zwischenzeitlich. 1899, Deutscher Verein für Gesundheitspflege. 1903, Adventjugend. 1909, Ostdeutscher und Westdeutscher Verband. 1912, Süddeutscher Verband. 1920, Krankenhaus Waldfriede bei Berlin. 1924, Seminar Marienhöhe bei Darmstadt. Das war eben ihr Zentrum in Westdeutschland bis zur Wiedervereinigung. 1948, Rundfunkmission Stimme der Hoffnung in Darmstadt. Das ist bis heute auch noch in Darmstadt, dort in der Nähe. Also dieses hier in Friedensau, das ist ein ganzes Dorf. Das ist nur ein Dorf von den Adventisten. Das ist also mitten in der Einöde, könnte man sagen, ringsherum überall Wald. Und du fährst dann dahin. Das ist alles ist von Adventisten. Die haben da eine große Bibliothek, die haben da so ein Altenheim, die haben da eben Wohnungen von Adventisten und so. Also dieses Friedensau ist eigentlich nur, ich weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch zwei, drei Nicht-Adventisten, die da wohnen, aber sonst sind da tatsächlich nur Adventisten, also so wie eine ganze eigene Siedlung. Dann gibt es hier 1987 Adventistische Entwicklungs- und Katastrophenhilfe, also Sozialarbeit machen sie, 1992 Vereinigung des ehemaligen Ostdeutschen und Westdeutschen Verbandes zum Norddeutschen Verband mit Sitz in Hannover. Das ist aber der Verwaltungssitz, der Sitz, wo die Leute wohnen und wo sie Ausbildung machen, so dass es eben dann hier in Friedensau. Statistik. Hier 574 Gemeinden, 11 regionale Zusammenschlüsse, 2 überregionale Zusammenschlüsse, 35.400 so und so erwachsene Mitglieder in 11.300 Gruppen, betreute Kinder und Jugendliche, 360 Pastoren. Die Zahl hat in der Zwischenzeit deutlich abgenommen. Also Adventisten sind in Deutschland auch eher auf abnehmendem Gleis, wie das allerdings auch für manche andere Gruppen das beinhaltet. Sie haben in den 80er, 90er Jahren einigen Zuzug bekommen durch Adventisten aus Osteuropa. Also so wie es Spätaussiedler gab, die fromm waren und Baptisten waren, so gab es Spätaussiedler, die waren Adventisten. Die sind von Russland gekommen und haben mal Adventistengemeinden gebaut. Zum Beispiel eine große Adventistengemeinde ist Paderborn. Das ist eine große Adventistengemeinde, überwiegend von Spätaussiedlern, aber eben Adventisten Spätaussiedler. Also die haben da zur Erhöhung der Statistik beigetragen, aber generell sind sie stark abnehmend. Also wie gesagt, ich habe auch schon häufiger mit Adventisten zu tun gehabt. Ich habe euch ja gesagt, vor 2 Jahren habe ich da auch ihre Zentrale besucht. Sie hat mich dann sogar zu Vorträgen eingeladen, die ich dann dort gehalten habe, habe einige aus der Führungsleitung kennengelernt, mit den Leuten geredet, um mir selbst ein Bild davon zu verschaffen, was glauben die denn, was tun die so. Und das ist ganz klar, es gibt eine sinkende Tendenz, was Mitglieder angeht. Und da eben Säkularisierung, wie auch 2 verschiedene Flügel, auf die ich gleich noch zu sprechen komme, die da in der Adventisten-Hierarchie miteinander konkurrieren. Institution, 1 Krankenhaus, 5 Altenheime, 4 Tagungsstätten, 1 theologische Hochschule in Friedensau, 1 Schulungszentrum, 5 Grundschulen, 8 Kindergärten, 1 Verlag, 1 Medizinzentrum, Medienzentrum, 1 Blindenhörbuch und so weiter, Internate Budesung und 1 Gesundheitskostwerk bei Lüneburg. Da stellen sie eben eigene Lebensmittel her, die nach den Rezepten und Vorstellungen der Adventisten zusammengemixt werden. Übrigens, es gibt ein Nahrungsmittel, mal sehen, ob ihr drauf kommt, ein weltweit bekanntes Nahrungsmittel von Adventisten erfunden. Vielleicht sogar bei euch im Schrank. Nein, Demeter ist von den Anthroposophen. Nein, kommt ihr drauf, wisst ihr es? Also jetzt müsst ihr es nicht wegschmeißen, das ist nicht schlimm, aber es ist von ihnen erfunden. Nein, Cornflakes. Ja, Cornflakes sind nämlich erfunden von Herrn Kellogg, der über die Kellogg's Cornflakes, das waren nämlich die ersten, und Herr Kellogg ist ein amerikanischer Adventist, der hat eine Gesundheitsklinik in den USA gegründet, die es bis heute noch gibt, und der hat dann eine Reformnahrung entwickelt, eben diese Cornflakes, weil die genau den Regeln entsprechen, adventistischer Ernährung, und die sind weltweit bekannt. Nicht? Oder sind sie bei euch nicht auch im Schrank? Nicht? Esst ihr keine Cornflakes? Nein. Also ich meine jetzt nicht die Kellogg Cornflakes, sondern irgendwelche können das ja sein, weil die ersten waren die Kellogg Cornflakes, seitdem das allgemein bekannt ist, machen auch anderes nach und im Aldi bekommt man meistens günstigere, nicht, als, ja. Genau, Kellogg ist teurer, und aber das ist noch richtig adventistisch, so, ne?
Hm. Aber die Kinder gab ja gar nicht Kellogg's.
Bitte?
Die Kinder gab es ja nur für Computerspiele mit Kellogg's.
Ja, auch solche Sachen, genau. Und Kellogg hat ja heute auch ganz andere alle Cerealien, die du am morgens zu essen, nicht? Nur alles mögliche, ist ja ausgeweitet. Aber ursprünglich, am Anfang waren eben diese Cornflakes, und die sind durch den Herrn Kellogg, einen bekannten amerikanischen Adventisten, entwickelt. Jetzt will ich nicht sagen, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ihr dürft die nicht mehr essen, nicht? Also ihr dürft die essen, nur weil der sie erfunden hat, ist das, glaube ich, kein Problem. Wusstet ihr, wer einen Kugelschreiber erfunden hat? Bestimmt auch kein frommer Christ. Also schmeißt es weg. Und der Konrad Zuse, der am Anfang der Computerentwicklung war, soweit ich weiß, war der auch nicht fromm. Also stellt euren Computer ab. Ne? Das, also deshalb, wenn da Adventisten die ersten Cornflakes zusammengemischt haben, muss das nicht heißen, dass wir sie nicht mehr essen dürfen. Denn du musst ja nicht vorher sagen, ich bin Adventist und jetzt esse ich und löffle das und so, sondern du darfst es auch essen, ohne das zu sein. Aber ich wollte euch nur mal nennen, um zu zeigen, dass diese Reformbewegung im Essen durchaus auch weitere Kreise mit beeinflusst hat und nicht nur in einem kleinen, engeren Zentrum ist. Und also sie haben da eine eigene Fabrik von Nahrungsmitteln, da wird auch Freifisch Kauf, und die ist eben in Lüneburg. Sozialarbeit, Advent-Wohlfahrtswerk betreut in Ortsgruppen 52.000 bedürftige Menschen jährlich in Deutschland. Der Deutsche Verein für Gesundheitspflege, 60 Regionalgruppen, Seminar für Gesundheitserhaltung, Prävention und Rauchentwöhnung anbieten. Die Adventistische Entwicklung Katastrophenhilfe gibt in Deutschland in dem Jahr 8,8 Millionen Mark, damals noch Mark, für humanitäre Maßnahmen 26 Staaten aus. Also Sozialhilfe, sie arbeiten auch stark missionarisch. Einmal haben sie ähnliche Aktionen wie Pro Christ von der Stimme der Hoffnung. Und dann werden da irgendwelche evangelistischen Veranstaltungen ausgestrahlt per Satellit und dann wird das in den Adventgemeinden gezeigt. Das, wo sie stark auch arbeiten, habe ich auch da die Leute gefragt, sind dann so Kurse für Gesundheit und gesunde Ernährung, was ja richtig in ist. Und dann bieten sie das an und weisen am Ende darauf hin, du brauchst aber auch Ausgewogenheit für deine Seele und die findest du nur bei Gott und so weiter. Also über die Nahrungsregeln der Adventisten dann auch den Hinweis auf Gott und Bekehrung und Umkehr. Zwischenkirchliche Beziehungen, die Gemeinschaft der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland ist Gastmitglied der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen, ACK, und der Vereinigung Evangelischer Freikirchen, VEF, sowie Mitglied der Deutschen Bibelgesellschaft und des Evangelischen Posaunendienstes. Auf Ortsebene gibt es Kontakte zur Evangelischen Allianz. Ja, auf Ortsebene Kontakte zur Evangelischen Allianz. Dann selbstverständlich, die Siebentags-Adventisten verstehen sich als reformatorische Endzeitgemeinde. Dazu berufen Gottes Auftrag zu erfüllen, alle Menschen zum Glauben an Jesus sowie zum Gehorsam allen seinen Geboten gegenüber aufzurufen. Für Adventisten ist Christus die Mitte ihres Lebens. Sie erwarten ihn als den bald wiederkommenden Herrn und freuen sich auf die Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben auf der neuen Erde. Am Sabbat, dem siebten Tag der Woche, Samstag, finden regelmäßig Gottesdienste statt. Da Jesus der Herr des Sabbats ist, sind Adventisten davon überzeugt, dass Christus diesen Tag zwar vor den Vorschriften der Pharisäer befreit, aber nicht auf den ersten Tag der Woche verlegt hat. Adventistische Mission zielt darauf ab, Menschen zum Glauben an Christus zu rufen, da er der alleinige Erlöser ist und mit der Bibel als alleiniger Glaubensgrundlage vertraut zu machen. Adventisten sind nicht nur auf eine gesunde biblische Theologie bedacht, sondern auf die seelische Ausgeglichenheit und einen gesunden Körper. Sie bieten ganzheitliche Hilfe an durch das Advent-Wohlfahrtswerk, den Deutschen Verein für Gesundheitspflege, Adventistische und so weiter und so weiter. Also das ist jetzt Ihre Selbstdarstellung, wie Sie sich vorstellen. Und wenn wir das jetzt so durchlesen, was sagt ihr dazu? Erster Eindruck?
Klingt gut.
Klingt gut, ne? Und das ist auch das, was ihr sehen werdet, wenn ihr jetzt im Internet rumsurft. Das ist genau das, dieselbe Darstellung mit ein paar Zahlen, die da verändert sind, aber im Prinzip genau dasselbe, was dargestellt wird. Ja, also das ist das, was Sie ursprünglich dargestellt haben. Ich will euch jetzt ein bisschen in die Geschichte der Adventisten hineinnehmen und dann ein paar Punkte darüber sagen, wie das denn heute aussieht mit den Adventisten und dann auch auflösen, wie das nun ist mit dem, sie sind Sekte und sie sind keine Sekte. Hier eine Veröffentlichung der Adventisten aus dieser frühen Zeit, hier von 1868, also relativ am Anfang. Und hier ist das überschrieben, The Dress Reform, also das heißt die Kleidungsreform. Jetzt gibt es nämlich am Anfang bei den Adventisten, das ist so wie bei fast keiner dieser anderen Gruppen, gibt es dann Regeln nicht nur für Glauben, sondern auch Regeln für Kleidung. Und das ist eben die Kleidung, so soll ein anständiger Adventist, also eine Adventistin, gekleidet sein. Und auch für die Ernährung. Also da spielt das eine große Rolle. Und jetzt muss ich hier gerade mal schauen. ob ich hier gerade auch aktuelle Daten finde. Warum sind die denn hier nicht mit drin? Auch hier. Also.
Michael, ihr habt ja auch sich mit Adventisten beschäftigt.
Ja.
Da habe ich also auch einige Punkte rausgefunden.
Ja. Ja, bitte, mach das doch gerade.
Also, wir haben also auch eine Endzeitlehre entwickelt, die mehrmals korrigiert werden muss. Wir haben also auch erstmal festgelegt, dann passiert die Welt unter und danach passiert es nicht. Dann haben sie miteinander die Berechnung korrigiert und auch die wiederum stimmt nicht. Also sie haben auch dieses Mittel benutzt, um Gläubige um sich zu schaden. Dann hat Christus am 22.07.1844 schon zu einem großen Gericht aufgerufen in einem himmlischen Gerichtssaal. Und dann hat zu diesem Zeitpunkt genau, 22. Oktober 1844, hat er die abschließende Phase des Erlösungsplans eingeleitet. Mhm. Läuft auf jeden Fall schon seit 1844. Ja? Das Christus, das im Grunde ja vor 2000 Jahren eingeleitet hat, ist ja ganz was anderes.
Mhm.
Dann bezeichnen sie sich auch als Gottes Restgemeinde. Wir haben also auch den Status, wie ich es sehe, wie es eigentlich bei jeder Sekte ist, diese Ausschließlichkeit, dass sie ausschließlich auf dem rechten Weg sind und keine andere, das haben sie auch ganz deutlich herausgekehrt, dass sie den Sabbat als sichtbares Zeichen erhalten, finde ich also gar nicht mal so schlimm, nicht? Gott sagt ja auch, wir sollen ja am siebten Tag ruhen. Und ob es jetzt der Samstag oder der Sonntag ist, das empfinde ich nicht so so bewegend. Nicht?
Mhm.
Dann wird aber auf jeden Fall, was ich wichtig finde, die Unsterblichkeit der Seele abgelegt. Ich habe das also, ich kann es schon weiter begründen, das habe ich also auch nicht ausgelegt. Und auch, was immer wieder hervorkommt bei den Sekten, dass sie Prophetien haben. Das ist eine Frau, Ellen G. White, die ist als Prophetin anerkannt und die Bedeutung, die hat aber auch schon mal geklärt, die Bedeutung dieser Vision wird also extrem auch hochgehalten.
Mhm.
Das ist so das, was ich als Punkte der Sekte herausgehalten habe. Was ich auf der anderen Seite nicht verstehe, dass eben das, was du auch schon vorgelesen hast, die auch in den in Gremien drin sind, die hier ja, Arbeitskreis christlicher Kirchen, also ACK, und die Vereinigung evangelischer Freikirchen, VEF, und dass sie von der Konferenz der christlichen Gemeinschaften ja, nicht mehr als Sekte angesehen werden, sondern als Kirche bezeichnet werden.
Mhm.
Das kann ich mir einfach nicht erklären, dass diese Gremien, diese Sieben-Tages-Adventisten schon so als Kirche ansehen und nicht mehr als Sondergemeinschaft.
Ja, das will ich ja im Laufe der Zeit noch klären, wenn wir uns mit den Adventisten beschäftigen. Aber vielen Dank schon mal für die Hinweise, die du uns gegeben hast. Und das sind ja einige wichtige Punkte aus der Geschichte, wie auch aus der Lehre der Adventisten. Das werde ich jetzt an einigen Stellen noch etwas ergänzen. An der Gründung der Adventisten sagt man, die sind 1863 entstanden in Battle Creek in Nebraska in den USA. Da haben sich 125 Gemeinden zusammengeschlossen mit etwa 3500 Gemeindegliedern und haben offiziell die Seventh-day-Adventisten gegründet. Das ist die offizielle Gründung. Das gibt aber eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist, es gab, wie ich euch schon mehrfach gesagt habe, Erweckung in den USA im 19. Jahrhundert. Es gab da die Siebentagsbaptisten. Und zu diesen Siebentagsbaptisten gehörte unter anderem diese Ellen Gould White, die gelebt hat von 1827 bis 1915, und sie hatte dann prophetische Begabungen, etwa ab dem Jahr 1844 prophetische Offenbarungen, Sie arbeitete eng zusammen mit einem Prediger, einem Herrn Miller, und der hatte die Endzeit berechnet und gesagt, im Jahr 1844 kommt Jesus wieder. Deshalb, du hast ja auch schon das Jahr 1844 genannt, aber mit der heutigen Interpretation. Ursprünglich hatten nämlich die Anfänger der Sieben-Tages-Adventisten gesagt, an diesem Datum kommt Jesus wieder. Und jetzt machen sie das, was für alle Sekten typisch ist, Jesus kommt nicht wieder, also musst du eine tolle Erklärung dafür finden, was denn im Jahr 1844 dann passiert ist. Und so sagen sie eben, manche sagen, er sei ins himmlische Allerheiligste eingetreten, oder er hätte eben hier die Erlösung abgeschlossen, oder er hätte jetzt die Endzeit begonnen im Himmel, und jetzt ist nur noch die Wartezeit, eben jetzt seit 150 Jahren, bis das nun weitergeht. Aber in Wirklichkeit müssen wir wahrscheinlich eher sagen, hier ist eine fehlgeschlagene Endzeitberechnung. Es gibt Zeitungsberichte aus der damaligen Zeit. In meinem Buch, in meinem Buch erwähne ich das auch. Ja.
Der Müller, der das gemacht hat, der hat diese Endzeitberechnung für das Jahr 1843 gemacht. Und da das sich eintrat, ich weiß nicht, was, warum er auf einmal von der Bildfläche verschwand, dann hat ihm ein anderer, der dann diese Berechnung auf das Jahr 1844
gelegt. Genau, das stimmt.
Also so kurz hintereinander haben sie sich korrigiert und das hast du auch nicht eingetreten.
Ja.
Und dann sind eben halt schon nach dieser zweiten Vorhersage, die eingetreten ist, viele Adventisten haben dann in der Gemeinschaft den Rücken gekriegt.
Ja, genau. Es hat erstmal eine Krise gegeben, dann bei den Adventisten, ist ja auch klar, man hat sie erstmal ganz dahin getrieben, jetzt ist bald das Ende. Es gibt eben Berichte aus der damaligen Zeit, ich sage in Zeitungen, aber auch von den Adventisten selbst. In dem Jahr, bevor das gekommen ist, also das heißt 43, da gab es einen massiven Zulauf. Tausende von Leuten haben sich der Gruppe angeschlossen, was ja klar ist, weil sie gedacht haben, jetzt unmittelbar das Ende, jetzt wollen wir dabei sein. Und die haben sich dann tatsächlich versammelt, die haben wirklich daran geglaubt. Auch der Herr Miller hat daran geglaubt, auch die Frau Ellen White hat daran geglaubt. Das war so, dass sie genau das Datum, genau den Tag angegeben haben. Und bei dem Tag, die haben sich früh morgens versammelt, die Adventisten auf dem freien Fläche, im freien Feld, tausende von Adventisten. Und haben dann gesungen und gebetet und so und gesagt, jetzt kommt irgendwann am Tag die Entrückung oder die Erweckung dort, also Gott, dass Jesus wiederkommt, ist dann nicht stattgefunden. Es gab im Vorfeld ganz einschneidende Momente, die Leute lebten damit. Es wird berichtet, dass ein adventistischer Gefängniswärter Gefangene freigelassen hat, weil er gesagt hat, jetzt ist sowieso das Ende der Zeit, die können sich doch bekehren, sollen auch mit dabei sein. Es wird erwähnt, dass Adventisten ihre Felder nicht mehr bestellt hatten, Landwirte, was sie gesagt haben, wofür soll ich ein Feld noch bestellen? Jesus kommt wieder, brauchen wir alles nicht mehr. Es gibt Leute, die haben ihr Hab und Gut verschenkt, weil sie gesagt haben, jetzt ist Jesus bald da, brauche ich nicht mit eurer ungerechten Mammon, schafft euch nur Freunde. Und natürlich umso größer die Enttäuschung, als der Tag vorbeiging und nichts passierte. Und dann hat man nicht eifrig gesucht, dann kam es eben zu Neuberechnungen. Da sagt man, Neuberechnung, wir haben es vertan, wir haben irgendwas nicht berücksichtigt bei der Berechnung, deshalb ein Jahr später. Und ein Jahr später war die Begeisterung nicht mehr ganz so groß und die Enttäuschung aber umso größer, als auch das Jahr später nichts passierte. Und dann fing man eben an, das Jahr 1844 neu zu interpretieren. Gesagt, naja, wir haben uns vertan, die Berechnung war richtig, aber wir haben uns vertan, was passiert. Hier ist noch nicht die Ankunft Jesu, sondern der Eintritt ins himmlische Allerheiligste und damit der Abschluss der Erlösung bzw. Ankündigung der Endzeit. Und in der befinden wir uns jetzt, wie er bei der Vorstellung gemerkt hat, Adventisten betonen bis heute. Sagen sie, wir sind Endzeitkirche, wir erwarten, dass nahe Wiederkommen Jesu. Das ist das, was sie stark betonen. Der Herr Miller ist hinterher eher in den Hintergrund getreten, zum Teil, weil er selbst so frustriert war über seine Fehlberechnung. Und so hat die Leitung stärker diese Frau Ellen Gould White übernommen. Und die hatte ab 1844, also gerade zu der Zeit, als diese Wiederkunft Jesu stattfinden sollte, immer wieder neue Offenbarungen bekommen. Und diese Offenbarungen sind in Büchern niedergeschrieben. Und diese Bücher, werde ich euch morgen mal eins mitbringen, Der große Kampf heißt zum Beispiel eines. Das geht dann über Kampf, wie Gott mit den Menschen handelt und so weiter. Aber eben dann auch Offenbarungen darüber, über diese Sonderlehren, die aufgetreten sind, die kommen von ihr. Manche der Dinge, die da drin stehen, sind einfach Berichte über alttestamentliche Prophetie und so, alles in Ordnung. Aber manche dieser Berichte sind eben, haben es in sich. Dazu gehören Speiseregeln, Kleiderregeln. Die spielen heute bei Adventisten eine nicht ganz so entscheidende Rolle. Aber eine entscheidende Rolle spielt das. Das hier ist aus einem adventistischen Buch aus dem 19. Jahrhundert. Und so berichtet sie auch in einer Vision, hätte ihr Gott die 10 Gebote gezeigt. Und dann sei ganz besonders das Sabbatgebot aufgeleuchtet. Und da hätte Gott ihr deutlich gemacht, das ist das zentrale Gebot. Und die Christenheit leidet heute. Viele Christen sind krank, es geht ihnen schlecht, das Reich Gottes läuft schlecht, weil die Christen verpasst haben und nicht daran gedacht haben, den Sabbat zu heiligen und am Sabbat zu feiern. Das wird übrigens heute aufgenommen von einigen judaisierenden christlichen Gruppen, die auch fordern, dass man den Sabbat halten soll. Es gibt, also ihr müsst damit rechnen, auch bei euch in euren Gemeinden werden Leute auftreten, oder die Gefahr ist groß, die dann auffordern, du musst als Christ den Sabbat halten. Also das gibt's nicht nur bei... Ah, habt ihr ja sogar, ja. Und manche kommen von adventistischem Hintergrund, manche kommen von dem judaisierenden Hintergrund und sagen, ja, weil doch die Juden, und das ist doch unser Vorbild und danach müssen wir uns richten und deshalb müssen wir das auch machen. Und sie hat eben diese Vision gehabt. Und da ist dann das Sabbatgebot, das ganz besonders aufleuchtet, wo man dann den Sabbat heiligen soll. Und das wird von den Adventisten bis heute ganz stark betont. Fast jeder überzeugte Adventist, mit dem du sprichst, der wird dir dann sagen, hältst du die 10 Gebote oder sind die von Gott? Dann sagst du, ja, wie ist mit dem Sabbat? Ja, okay, also 9 Gebote hältst du und das 10. nicht. Da ist doch der Hase im Pfeffer, könnte man so sagen. Und die strengen Adventisten dieser ersten Generation, die hatten dann sogar die Lehre aufgebracht, wer den Sabbat nicht hält, kann nicht gerettet werden. Strenge Adventisten damals, manche strenge bis heute, die sagen, die Sonntagsheiligung, die alle anderen Christen vollziehen, das ist das Mahl des Tieres aus der Offenbarung. Das heißt, wer den Sonntag heiligt, hat das Mahl des Tieres, hat sich mit dem Antichristen verbündet und deshalb wird er verloren gehen. Wir müssen sehen, dass wir zu Jesus stehen und deshalb müssen wir den Sabbat heiligen. Zu Jesus zu stehen heißt den Sabbat heiligen. Also da wird das ganz heftig gesagt. Adventisten der damaligen Zeit haben sogar die Lehre aufgebracht, wenn einmal alle Christen nur einen Sabbat heiligen würden, dann wäre die Voraussetzung, dass Jesus wiederkommt. Und da merken wir, Sabbat heiligen ist bei den Adventisten nicht nur, wir machen unseren Sonntag am Samstag, unseren Gottesdienst, sondern es hat für die strengen Adventisten eine heilsrelevante Bedeutung, das Einhalten dieser Gebote. Und da fällt es uns nicht schwer zu sehen, warum die Adventisten sektiererisch sind. Da geht es eben nicht nur darum, ob wir am Montag oder am Sonntag oder am Samstag dann feiern, sondern hier wird das von Ellen Gould White als ganz entscheidend, als Erneuerung der Kirche gepriesen und eben der Sonntag als Zeichen des Tieres. Übrigens bei manchen Christen rumort das immer noch wieder im Kopf. Von vielen Christen bekomme ich immer wieder Zuschrift, ja, der Sonntag ist doch heidnisch und erst durch Konstantin den Großen eingeführt und was weiß ich und was weiß ich. Sind immer wieder dieselben Argumente, die da genannt werden, wobei diese Argumente nur sehr zum Teil stichhaltig sind. Was stimmt? Dass der Sonntag durch Konstantin den Großen eingeführt worden ist als offizieller Feiertag. Aber das lag einfach daran, weil vorher waren keine Christen an der Regierung. Und warum sollen Heide einen christlichen Feiertag als Feiertag einsetzen? Das ist ja unsinnig, macht man ja nicht. Dass die Christen vorher schon am Sonntag sich getroffen haben, das ist eindeutig in der Kirchengeschichte dokumentiert. Von der frühesten Kirchengeschichte bis zum 3. Jahrhundert gar nicht die Frage. Nur, die haben ihren Gottesdienst gefeiert am Abend oder am Morgen, bevor sie zur Arbeit gegangen sind oder nach der Arbeit. Die hatten nicht frei, also haben sie gearbeitet und sich nachher getroffen. Aber im Römischen Reich war der Sabbat genauso ein Arbeitstag. Wir müssen ja nicht die Illusion haben, früher hätten die Christen am Sabbat frei gehabt. Ja, wie denn? Es war ein heidnisches Reich, das Römische Reich. Warum sollen die denn, nur weil es ein paar Juden gibt, den Sabbat frei machen? Im Römischen Reich gab es keinen Sabbat frei, auch keinen Sonntag. Aber erst als der erste Kaiser sich als Christ verstand, ob er nun fromm war oder nicht, ist eine andere Sache, da hat er dann gesagt, okay, ihr als Christen, ihr werdet jetzt bevorzugt, euer heiliger Tag, der wird offiziell frei. Aber wie gesagt, damit hat er nicht den Sonntag eingeführt. Die alle Christen haben lange vorher, das wissen wir aus vielen kirchengeschichtlichen Dokumenten, haben vorher den Samstag, also den Sonntag, den Sonntag als Gottesdiensttag gehabt. Du hast recht, ja. Du hast recht, wir müssen hier zum Abschluss kommen für heute. Dann machen wir morgen früh mit den Adventisten weiter. Ich erwarte euch nach dem Essen um 15:45 am Stein, und da werden wir die Autos aufteilen. Es muss nicht jeder fahren. Wir machen die Autos voll.